Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Menschen, Spiele, Sensationen. Die erste Folge von unserem großen Jahresrückblick, wie das bei uns gute Tradition ist. Und gute Tradition heißt natürlich auch Manu und Micha. Guten Morgen an euch beide.
Moinsen.
Guten Morgen.
Schon wieder ein Jahr rum, ne? Krass.
Unglaublich. Ja.
Für 5 € in die Floskelkasse.
Genau, ja. Weil wir natürlich nicht wissen, was wir anderes machen sollen. Am Ende des Jahres machen wir halt einen Jahresrückblick, wie das alle machen, und besprechen halt mal so, was da so an Spiele rausgekommen ist, was so unsere persönlichen Highlights waren. Und wie immer der Disclaimer vorab, das ist alles sehr subjektiv. Wir haben einen Kalender uns mal aufgeschrieben, was wir da für Spiele gespielt haben, was da unsere Highlights waren. Und aber wirklich alles zu besprechen, ist natürlich eh völlig utopisch.
Wir haben aber ja eigentlich auch schon alles besprochen.
Ja, aber ja, manchmal ist es ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, nochmal mit ein bisschen Abstand drauf zu blicken. Und dann hat man vielleicht die ein oder andere Sache, kann man ein bisschen klarer und deutlicher sehen. Und das Jahr 2014 sollte wahrscheinlich als eines der coolsten Jahre irgendwie in die Geschichte der Konsolen oder der Spiele eingehen, wegen den neuen Konsolen, die da, klar, die natürlich, wenn man ganz genau ist, im Dezember 2013 schon rauskamen, aber wenn man natürlich ehrlich ist, kam natürlich so wirklich gespielt und mal wirklich Zeit, sich mit den Konsolen zu beschäftigen und jetzt auch mal so zu sehen, welche Richtungen gehen die beiden Konsolenhersteller, hatte man ja eigentlich erst im Jahr 2014. Deswegen also eine neue Konsolengeneration. Aber was, glaube ich, rückblickend als eines der traurigsten Jahre in die Geschichte der Videospiele eingehen wird, wenn man sich diesen ganzen Gamergate-Scheiß da irgendwie mal anguckt. Ich glaube, dass man weiß ja immer noch nicht, wie das, ob das irgendwann mal vielleicht abebbt. Aktuelles Beispiel war jetzt schon wieder, dass der Manu, du hast es erzählt, ne? Der
ja, Martin Pittenauer von den Coding Monkeys, der Carcassonne und so gemacht hat, hat ja. Aber vielleicht sollten wir da drauf eingehen, wenn dann Gamergate nochmal dran ist. Aber ganz kurz, der wurde jetzt von Twitter suspended, weil er wahrscheinlich ins Visier der Gamergate-Aktivisten geraten ist. Ganz komische Aktion. Weil er ja diesen Brief geschrieben hat, als eine dieser Operations gestartet wurde, Indie-Entwickler anzuschreiben, hat er sich öffentlich eben dagegen gestellt. Und das haben wir in manchen Podcasts ja auch schon gesagt, dass wir uns wünschen, dass da manche Entwickler oder CEOs, so wie bei der Blizzard, bei der BlizzCon, sich öffentlich dagegen stellen. MAP hat es gemacht und wurde jetzt von Twitter suspended. Meine Vermutung ist jetzt wirklich gerade in der Minute passiert, vor einer halben Stunde oder so. Meine Vermutung ist, dass er halt von einem Flashmob quasi als Spam irgendwie markiert wurde. Ich hoffe, das regelt sich bald wieder. Grüße aus dieser Ecke hier von uns an nach München. Und ich hoffe, dass das sich wieder legt. Aber es ebbt nicht ab. Ja. Aber da waren wir im Januar von verschont.
Stimmt, wann fing das denn an? Das kam dann später erst, ne?
Das war nach der Gamescom erst eigentlich, oder? Während der Gamescom war das irgendwie nicht Thema, hatte ich so das Gefühl.
Doch, das war vorher, ging das ja schon los, glaube ich, ne? Aber es wurde richtig akut im Sommer auf jeden Fall.
Ja, ja gut, aber da kann man ja vielleicht später nochmal drüber reden. Also, wie gesagt, auch zu den Next-Gen-Konsolen, da verweisen wir einfach nochmal auf unseren ein Jahr Next-Gen-Cast. Ich glaube, da haben wir ausführlich über die Konsolen geredet und alles da besprochen, was uns da gefällt, was uns stört, was uns fehlt, was wir uns noch wünschen würden für PS4 und Xbox One. Also da brauchen wir jetzt nicht nochmal ausrollen, aber vielleicht nur, um mal so den Rahmen für diese Folge zu setzen. Und wir fangen im Januar an. Traditionell eigentlich für mich der Monat, wo ich alles nachhole, was ich in den Monaten zuvor nur geschafft habe, auf meinen Pile of Shame zu legen und nicht spielen konnte. Deswegen bin ich da relativ raus, aber Manu, du hast ja überhaupt keine Mitleid mit dir selbst, du spielst ja selbst dann die Sachen, die im Januar noch erscheinen.
Ja, wobei im Januar gab es ja auch nicht so wirklich viel. Also ich habe mal bei uns im Podcast geschaut, was wir im Januar gepodcastet haben, und es waren eigentlich auch alles Spiele aus dem Dezember. Also wirklich viel erschienen ist im Januar auch gar nicht. Wir haben jetzt in der Liste Octodad stehen, Broken Age und Olli Olli. Und das war es eigentlich auch schon. Wirklich viel erschienen ist nicht. Das hat ja dann auch gleich zu so Stilblüten geführt, dass die neuen Konsolen sind da, aber PS4 has no games oder Xbox One has no games, weil ja die Launch-Ausbeute sehr, 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 sehr gering war. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, was ich alles gespielt habe im Januar. Müssen wir gleich nochmal genauer reingucken. Aber Micha, fällt dir irgendwas ein, was den Januar geprägt hat?
Ja, Octodad.
Oder Broken Age. Wie praktisch, ja.
Ja, also für
gut,
mich.
Gut, dass das da steht. Was für eine Überleitung.
Was für eine Überleitung. Nein, aber wirklich, die beiden Sachen. Also, Olli habe ich nicht gespielt. Ist so ein. Das war dieses Skateboard-Ding, ne? Das zweidimensional. Er hat mich nicht so 100 Pro angesprochen, deswegen habe ich es noch nicht 120, ausprobiert.
Ich bitte dich.
Echt? So gut?
Ja.
Ich hoffe. Ja, ich probiere es mal aus. Es
kam Spiel jetzt auch, des Jahres.
Es kam ja auch für PS4. Ich glaube, ich würde es mir dann auf der großen Konsole mal angucken. Aber Octodad und Broken Age, die liebe ich beide. Die sind so gut. Mhm. Bei Broken Age, da kann man eigentlich nicht so viel inhaltlich sagen, weil das lebt unheimlich davon, dass man die Geschichte selber erfährt und es hat auch einen mega geilen, mega fetten Twist am Ende, der richtig cool ist. Müssen wir jetzt
nicht mehr sagen, dass es das Double Fine Kickstarter Adventure ist.
Richtig, genau.
Dass wir immer noch warten an dieser Stelle auf den zweiten Teil.
Es ist irgendwie so, dass das Double Fine sich ja damit unfassbar unbeliebt gemacht hat irgendwie bei den Leuten, weil die erwartet haben, dass es sehr viel schneller kommt und dass es vor allen Dingen auch ein Produkt wird und nicht zweigeteilt und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt, mir total egal, weil das Endergebnis einfach stimmt. Und ja. Broken Age hat mich relativ schnell abgeholt. Ich mochte die Protagonisten beide total gerne. Ich mochte diese schöne Mischung aus Melancholie und Humor. Das gefällt mir unheimlich gut. Und du gehst in dieses Spiel rein und hast so ein bisschen das Gefühl von den etwas lockeren Tim Burton-Filmen manchmal so ein bisschen. Tim Schafer, Tim Burton. Also nicht so skurril und so, also skurrile Sachen gibt's natürlich auch, aber es hat alles so immer so was leicht Bedrückendes und du weißt, da ist irgendwie Gefahr und den Figuren geht's im Inneren eigentlich gar nicht gut. Aber das wird alles so eingepackt in so Pappe und so Wolle. Irgendwie, das ist eigentlich eine total schöne Welt, aber wenn du so ein bisschen kratzt, dann ist da drunter ganz schön viel Grausamkeit irgendwo. Und das fand ich total schön. Hat mir unheimlich gut gefallen.
Also es war auf jeden Fall der perfekte Einstieg in ein wundervolles Spielejahr. Ich habe das im Januar gespielt und dann eben Olli und ich dachte, geil, es fängt ja schon richtig gut an. Das Jahr fängt schon richtig super an. Ganz kurz noch, Broken Age, müssen wir vielleicht jetzt immer dazu sagen, am besten so als kleiner Service, Folge 928. Wir packen die Links dazu, ich hoffe, ich verspreche jetzt nicht zu viel, auch in die Shownotes, wenn nicht, waren wir zu faul, aber ansonsten Folge 928 haben wir ausführlich über Broken Age gesprochen.
Kann man übrigens auch wunderbar spielen, wenn man nicht so viel Plan von Spielen hat, das wurde ja von vielen Hardcore-Adventure-Fans so kritisiert, so, ist ja viel zu leicht. Ich finde das super. Also es ist wirklich so das perfekte Spiel, wo man sich abends gemütlich vorsetzen kann. Entweder, weil man sich selbst nicht so krass stressen möchte oder weil man es halt auch eben mit anderen Leuten spielen will. Weil es halt, dadurch, dass es so eine mega große narrative Komponente hat, ist auch ganz schön, einfach nur zuzugucken und der Geschichte zu folgen. Und ist wirklich toll vertont, sehr witzig animiert, schöne Musik. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Eins der schönsten Spiele im Jahr.
Mich regt es aber trotzdem ein bisschen auf, dass die Pause so lang ist. Also übers Jahr hinweg, jetzt gerade erst wieder auf der auf diesen The Game Awards, die wir besprochen haben, Daniel, wurde jetzt ja auch zum Beispiel Grim Fandango, auf der PlayStation Experience wurde Grim Fandango nochmal als Remake angekündigt und Day of the Tententag.
Mann und englische Wörter, ja. Ist auch 2014 das nicht besser geworden. Limo.
Mein Mund war so wässrig von dieser Fritz-Limo hier, dass ich mich verhaspelt habe. Day of the Tentacle, so jetzt. Und was war das andere, habe ich gerade gesagt? Grim Fandango werden nochmal neu als HD aufgelegt und man hat das Gefühl, Double Fine ist gerade so ein bisschen damit beschäftigt, Geld zu machen? Ich weiß es nicht. Also ich freue mich natürlich, dass diese Spiele nochmal kommen. Gerade Grim Fandango hat damals ja nicht so den Mega-Erfolg gehabt. Alles okay, aber ich kann es jetzt auch nachvollziehen, wenn sich Leute ärgern, wenn irgendwie Sachen angekündigt werden, weil man dann das Gefühl hat, dass andere Sachen verschoben werden dadurch. Weißt du?
Ach, ich weiß nicht. Ich sehe das ganz entspannt. Also ich finde.
Ja, aber es ist schon wirklich, wirklich lange, diese Pause zwischen.
Ich sehe das überhaupt nicht entspannt. Also mich ärgert es auch gerade bei den Telltale-Sachen immer, dass man da halt wirklich Monate warten muss und ich finde dieses episodische Erzählen bei Spielen schon okay, aber ich finde, da sollten dann halt maximal 4 Wochen zwischendrin sein. Und dann warte ich lieber tatsächlich, so blöd wie das klingt, ein bisschen länger, bis die erste Episode kommt und hab die dann aber schnell zack, zack, zack hintereinander, als dass man da halt wirklich dann, also jetzt musst du ja über ein Jahr warten, bis auf Broken Age Akt 2 und das ist einfach definitiv zu lang, finde ich.
Mir macht's nichts, auf ein Spiel zu warten, wenn es verschoben wird, wie Witcher 3 zum Beispiel. Von mir aus kann Witcher 3 auch erst in einem Jahr kommen, wenn es dann gut ist. Aber zwischen zwei Episoden ein Jahr zu warten, das ist einfach irgendwie blöd.
Aber ist es nicht bei Büchern so ähnlich, dass du da auch teilweise 1-2 Jahre warten musst, bis der zweite Teil kommt?
Ja, war das nicht früher bei Harry Potter bei The Hobbit auch oder so?
Ist ja, ja, also ich meine, manche Sachen brauchen einfach Zeit. Und warum müssen Spiele dann sofort da sein?
Ja, weil dann sollen sie sich halt nicht für so ein Episodenformat entscheiden. Also, weil ich finde, Bücher und Filme kannst du halt nicht vergleichen, weil das Buch ist ja dann schon irgendwie in sich abgeschlossen. Ja. Und dann dauert's halt ein Jahr. Und kann man jetzt auch sagen, klar, zwischen den einzelnen Herr-der-Ringe-Filmen musst du auch immer jeweils ein Jahr warten. Aber die sind halt dann doch irgendwie in sich so, du kriegst einen kompletten Film, sag ich mal. Und ich fänd's zum Beispiel bei Herr-der-Ringe auch blöd, wenn einfach so mitten die gehen gerade zu der Höhle von Smaug rein und dann so, ja, jetzt tut mir's leid, das war jetzt Ende von Akt 1 und jetzt wartet mal unbestimmte Zeit. Vielleicht sogar, also das ist ja immer das Problem, dass sie immer sagen, ja, das kommt dann bald. Aber, und dann ist es doch, when it's done, und dann dauert's mir dann doch immer irgendwie zu lang. Und das ist ja in Filmen dann irgendwie nicht so, bei Büchern.
Ja, also gut, bei den Telltale-Sachen kann ich's nachvollziehen. Ich finde deren Veröffentlichungspolitik auch nicht so geil. Wir haben ja schon sehr oft über Telltale-Sachen gesprochen und ich habe auch nicht so viele davon gespielt, aber so ein paar. Und da gibt's ja auch manchmal so Sachen, so Schnellschüsse, wo du dich fragst, wenn die vielleicht ein bisschen mehr Zeit hätten, wäre das deutlich besser gewesen. Jurassic Park fällt mir da zum Beispiel ein,
Die Zeiten sind vorbei. Über Jurassic Park wollen wir bitte nicht reden.
Oh, das wird aber wieder aktuell, wenn der neue Jurassic Park-Film kommt. Es wurde auch einer angekündigt im Jahr
100 Pro, 2014. Kommt da auch wieder was von.
Ja, aber Telltale hat sich ja gebessert. Da kommen wir jetzt am Ende des Jahres bei Folge 3 und 4 werden wir da nochmal zu sprechen kommen. Ja,
aber bei Broken Age habe ich es jetzt halt so empfunden, dass das halt schon in sich geschlossen war. Also der erste Teil hat das schon eine ganz klare Agenda.
Du hast ja selber gesagt, aber es hat einen klaren Cliffhanger. Also
man will ja klar, jetzt muss die Leute ja auch bei der Stange halten, aber Harry Potter und alle anderen Sachen haben ja auch einen Cliffhanger. Also es ist jetzt nicht so,
mir ist es zu lange.
Es ist ja vor allen Dingen auch nicht so, dass ich jetzt das ganze Jahr lang nichts anderes zu tun habe, als auf Broken Age zu warten. Es gibt halt so viel Zerstreuung, da ärgert mich das null. Also es würde mich ärgern, wenn der zweite Teil jetzt nicht so gut wäre, weil sie sich zum Beispiel nicht die Zeit dafür genommen haben. Aber du merkst halt eben, und deswegen hat mir der erste Ausdruck gefallen, das ist etwas, was dem wirklich am Herzen lag. Da steckt wirklich ganz viel Energie drin und das ist mir tausendmal lieber. Von mir aus können die das in 3 Jahren rausbringen. Wenn es geil wird, dann freue ich mich halt umso mehr.
Wenn wir gerade dabei sind bei Telltale, im Januar haben wir auch die erste Episode von The Wolf Among Us besprochen. Entschuldigung, Daniel. Da reden wir aber am besten in der Folge nochmal drüber, wo es dann aufhört. Weil Octodad. Die erste Folge war super, aber da reden wir dann über die fünfte. Es hat sich ja auch übers Jahr gestreckt.
Gestreckt.
Genau.
Gestreckt. Müssen wir jetzt gar nicht so intensiv besprechen, weil sonst haben wir uns ewig mit jedem Spiel auf Octodad. So witzig. Ich habe so gelacht bei diesem Spiel. Ich habe es übrigens zugeben, ich habe es erst später auf der PS4 gespielt, statt auf dem PC. Das kam zuerst über Steam raus. Aber die, auch da wieder, total absurde Idee, so ein bisschen das Pixar-Prinzip. Idee, total absurd, Comic-Stil, völlig Banane alles, aber tief im Innern, Riesenherz. Und das hat mir total gut gefallen, dieses Spiel. Also wer nicht lacht, wenn er versucht, Kaffee sich morgens einzuschütten, während die Frau im Hintergrund Frühstück für die Kinder macht, dann weiß ich auch nicht, dann ist man irgendwie tot wie ein Stein. Weil ich musste so lachen. Konnte teilweise nicht spielen, nicht wegen der Steuerung, mit der kam ich nach einer Zeit sogar klar. Aber weil ich es einfach so lustig fand, dass ich vor Lachen das Pad habe fallen lassen, weil das einfach so irre witzig aus, wie du versuchst, diesen Kaffee einzuschütten und diese riesigen Tentakelarme versuchen, diese Kanne dann so aufrecht zu halten und du verschüttest natürlich den kompletten Kaffee in der ganzen Küche und die Frau steht im Hintergrund, ja, und dann hat der Steuerverwalter angerufen und wollte noch dies und das und das ist wie so eine ganz absurde Slapstick-Situation eigentlich, die du selber spielst. Fand ich super.
War richtig gut. Und es wird immer einen besonderen Stellenwert in meinem Herzen haben, diese Folge, weil es war die erste Folge, wo Buddy dabei war.
Schöne Grüße endlich. An Budimann.
Naja.
Was?
Naja. So, Olli haben wir auch schon kurz angesprochen. Unbedingt nachholen. Der arbeitet gerade auch fleißig am zweiten Teil. Kam dann auch übers Jahr irgendwann später für PS4 und so raus. Ein großartiges Spiel.
Ist der dann Olli?
Olli. Oder Double Olli oder so. muss man unbedingt gespielt haben, finde ich. Eins der coolsten Spiele, die ich seit langem gespielt hatte auf der Vita. Und war für mich so, also herzerfrischend, weil das hatte so diesen Charme eingefangen, den so alte Tony Hawk-Spiele irgendwie geweckt haben, so diese Jagd nach dem Highscore. Aber es hatte trotzdem eine sehr moderne Indie-Optik, so mit diesem leichten Pixel-Look und quasi Permadeath. Du hast immer nur einen Versuch und stirbst dann und musst den Level quasi dann so in einem Rutsch durchkriegen. Hat einen unglaublichen Flow, tolle Musik. Also wer eine Vita hat, sollte sich das unbedingt anschauen. Die PS4-Version kenne ich nicht, ob das da auf dem großen Screen auch funktioniert. Aber sehr cool gewesen. Das war schon, oder? Daniel, was hast du eigentlich im Januar gemacht?
Ich habe Assassin's Creed Black Flag gespielt, weil da war so viel zum Einsammeln und zum Zeugs noch in der Open World machen und irgendwelche legendäre Schiffe versenken, und das konnte man nur schaffen, wenn man sein Schiff auf Maximum hochgelevelt hatte, und dafür musste man so viel Materialien sammeln, dass das einfach ewig gedauert hat. Das habe ich noch viel gespielt, und dann habe ich Battlefield gespielt. Ich hatte ja gar nicht so viel extreme Probleme, war ja auch eine der Sachen, die sich so über das Jahr 2014 durchgezogen haben, dass EA ständig versucht hat, dieses Battlefield irgendwie zu flicken und sich damit nur noch, also EA war so ein bisschen wie der Octodad irgendwie, die haben so versucht, irgendwie den einen Patch irgendwie zu flicken und haben dabei aber im Hintergrund irgendwie alles andere zerstört, und dann ging das Matchmaking wieder nicht, und es war irgendwie eine sich fortsetzende Slapstick-Geschichte, aber tatsächlich habe ich Leute noch in meiner Friendslist, die jetzt wieder viel Battlefield spielen, und die tatsächlich da mittlerweile sagen, okay, ja, es ist jetzt benutzbar, das Spiel, es läuft jetzt.
Stimmt, du hattest dir ja auch Black Flag und Battlefield quasi aufgehoben, weil das kam ja schon ein bisschen früher, glaube ich, für die alten Konsolen noch raus, gell?
Ich habe da auf jeden Fall gewartet.
Weil dann hast du gewartet, bis die PS4-Version rauskam. Deswegen warst du, glaube ich, echt gut beschäftigt im Januar damit.
Stimmt. Ja, auf jeden Fall. Gut, ein nennenswertes Ereignis. Wir haben immer noch so ein paar Sachen, wo wir sagen, okay, da wollen wir vielleicht aus irgendeinem Grund noch drüber sprechen, weil es ganz interessant wäre, mal da so einen Blick drauf zu werfen, weil es halt auch irgendwie so zeigt, was in der Branche passiert ist. Und da haben wir für Januar aufgeschrieben, Dungeon Keeper iOS, ein schönes Beispiel davon, wie EA wieder sich irgendwie in die Nesseln gesetzt hat. wenn sie das Ding einfach irgendwie Keeper of Dungeons genannt hätten, dann wäre, glaube ich, nichts passiert. Oder, Manu?
Also da war ja der Shitstorm vorprogrammiert. Also die hätten einfach mal nur einen Spieler auf der Straße, der Ü30 ist, fragen müssen. Hast du damals Dungeon Keeper gespielt? Ja. Schau dir mal diese iOS-Version an. Was sagst du dazu?
No.
Nein. Und dann wäre das ganze Thema erledigt gewesen. Also das war so eine furchtbare Free-to-Play-Umsetzung eines so geliebten Klassikers. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Also es war, ich habe es wirklich ausprobiert. Es war eine Qual. Also du hattest eine Paywall, die so dermaßen, oder nee, man knallt ja gegen diese Paywall. Ja, also du kriegst am Anfang diese Diamanten, und damit kannst du dann diese Räume bauen. Und im ersten Moment denkst du, ah cool, also irgendwie so ein Dungeon zu bauen und dann eben diese Fallen, und dann kommen die Helden und laufen da rein, habe ich eigentlich mal wieder Bock drauf. Es gibt ja viel zu wenig Dungeon Keeper-Klone oder Spiele, die dieses Spielkonzept aufgegriffen haben seit damals. Und es gab so viele Menschen, die da Bock drauf hatten, auf dem iPad so ein bisschen Dungeon Keeper-Flair wieder einzuatmen. Und dann nach einer halben Stunde kommt so eine dermaßen krasser Bruch, dass du nur weiterkommst, wenn du mit Echtgeld bezahlst. Für einen Raum freiklopfen, das haben wir oft genug erzählt, aber ein Raum freiklopfen kann halt bis zu 3 Stunden oder so dauern, dass du ein Feld frei hast. Und so ein Raum besteht dann halt vielleicht aus 9 Feldern, damit du da wieder was reinbauen kannst. Und das heißt, du musst einfach 1 oder 2 Tage warten, bis du überhaupt wieder einen Raum frei hast, wenn du kein Geld dafür bezahlen willst. Und es ist denen so dermaßen um die Ohren geflogen, zurecht. Ich glaube, das wird für immer als Parade, wenn man sich in ein paar Jahren rückblickend mit der Free-to-Play-Entwicklung und Marketing-Geschichten und so da angucken wird in Studienfächern, wird man dieses Beispiel, glaube ich, hervorbringen als ganz krasses Beispiel, was funktioniert und was nicht funktioniert hat.
Naja, vielleicht funktioniert's ja. Das ist ja auch immer das Problem, weil es immer heißt, naja gut, die Ü30-Spieler, da kann man halt sagen, ja gut, ihr seid halt nicht die Zielgruppe, sorry Leute. Aber da ist dann
hat die Marke dazu nicht gepasst.
Absolut, genau. Das war nämlich der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Was ich auch am Anfang gemeint habe, mit hätten sie es Keeper of Dungeons genannt, dann hätten alle gesagt so, aha, das ist so ein augenzwinkernder Hinweis, aber es hätte jeder irgendwie schon wahrgenommen, dass das eine andere Form des Spiels ist, und da hätten sie sich dann vielleicht irgendwie nicht so in die Nesseln setzen müssen, und das ist so schade, wenn Free-to-Play so Spiele so kaputt macht. Also ich weiß, ich glaube, die Lilly, die spielt ja immer noch sehr aktiv des Populus, nee, nicht Populus, wie heißt es? Des Godos von Peter Molyneux. Und die hat sich halt jetzt letztens beschwert, dass durch ein Update auf einmal Sachen, die man vorher benutzen konnte, Bezahlinhalte geworden sind. Und das heißt, sie konnte auf einmal Sachen, die sie vorher im Spiel gemacht hat, irgendwelche Mechaniken oder Lösungsstrategien, die sie angewendet hat oder Items, die sie gebraucht hat, musste sie auf einmal bezahlen jetzt neuerdings. Und das ist halt dann schon fies, wenn du auf einmal Sachen, die du gewohnt bist, weggenommen werden. Und
aber Peter Molyneux hat es wenigstens richtig gemacht und hat das Ding Godus genannt, was annähernd quasi so klingt.
Aber nicht
Populus, seine Marke, aber nicht Populus. Also ihm wäre es genauso um die Ohren geflogen, wenn er ein Populus neu gestartet hätte. Und EA hat ja auch nur, oder was EA? Was Theme Park gehört auch EA, gell?
Ja.
Theme Park haben sie nämlich ein paar Monate später dann auch nochmal probiert und es ist nicht ganz so den um die Ohren geflogen, aber hat auch eigentlich nur noch Augenrollen erzeugt. Und ich glaube, alle, die Dungeon Keeper ausprobiert haben, haben gar nicht erst mehr versucht, dieses Theme Park irgendwie zu starten.
Und ganz kurz zu Dungeon Keeper noch, die beste Review von Super Level.
Ja, stimmt.
Die war nämlich so gut, die ist sogar bis in englischsprachige Twitter-Sphären vorgedrungen. Und
das war das mit dem Baby, gell?
Was genau, wo das Baby von den, wie heißen die hier, die kleinen Strollchen, ne? Baby, ja, Geld genau. Aus dem Fenster wirft. Gut.
Aber ganz kurz, mir fällt noch auf, Micha, die Xbox One hatte ja zumindest Rise als Launch-Titel. Hat uns doch eigentlich so zum Launch ganz gut gefallen, ne?
Ja, war okay.
Haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, müssen wir auch nicht mehr groß drüber reden, aber war auch was im Januar, was man gut spielen konnte.
Das war ganz in Ordnung. Also es war, hatte eine ganz coole Atmosphäre, fand ich. Das hat mir eigentlich am besten gefallen, dieses Römer-Schlachten-Setting. Das war irgendwie sehr, sehr an solchen Filmen orientiert. Den etwas moderneren amerikanischen Film war aber echt in Ordnung. Also war jetzt nicht so der Bringer, was das Spielprinzip betraf, weil man hatte jetzt nicht so viele Möglichkeiten rumzuschlachten, aber es war echt schon ganz okay und sah auch echt super aus. Also es war eine ganz schöne atmosphärische Grafikdemo, die man sich durchaus mal ausleihen kann, um sich das mal anzugucken. Ja.
So, dann kommen wir zum Februar. Da kann ich endlich auch mal ein bisschen mehr mitspielen, weil da habe ich dann tatsächlich auch mal aktuellere Sachen gespielt. Das erste Spiel, was hier aber drin steht, habe ich nicht gespielt, und zwar Follow Friday 13.3 Lightning Returns.
Follow Friday.
Das steht hier in der Liste. Was ist das, Micha?
Follow Friday.
FF 13.3 steht da.
Achso, ja. Lightning Returns. Ich muss mal ganz kurz anmerken, dass es generell 2014 ein ganz gutes Jahr für JRPGs war. Ich habe jetzt aber hab Mitleid gehabt und jetzt nur eins reingeschrieben in die Liste.
Mitleid mit uns oder mit Daniel?
Ja, nee, ja vor allem mit Daniel. Aber es ist dieses Jahr recht viel rausgekommen für Leute, die sowas gerne spielen. Allen voran auf der PS3, jetzt nicht unbedingt auf den großen Konsolen. Lightning Returns ist auch noch ein PS3-Spiel. Ist echt viel rausgekommen. Also Atelier ist, glaube ich, ein neuer Teil rausgekommen, Director's Cut und etliche Sachen von This America. Und Koch hat auch ein paar ganz coole Sachen rausgebracht, jetzt auch vor ein paar Wochen noch mit Arno Sorge und so. Also wer sich für sowas interessiert, der ist dieses Jahr, glaube ich, ganz glücklich geworden. Und Lightning Returns ist aber so der Titel, den die meisten wahrscheinlich kennen, weil es halt einfach ein Final Fantasy-Titel ist und weil er auch so umstritten war. Deswegen fand ich es ganz interessant, den nochmal hier so reinzubringen, weil die Leute haben ja generell nicht so, also viele haben ja generell nicht so Bock auf die 13.3 oder generell auf die 13er-Reihe gehabt oder kritisieren die sehr stark. Und nee, trotzdem verkauft die
sich. Man war halt ein bisschen verprellt irgendwie,
ja, nach 13, aber trotzdem, nach 13.2. Aber trotzdem hat sie halt irgendwie, also Fans hat sie ja auf jeden Fall. Also ich mag die 13er-Reihe, aber man hört von allen Seiten, dass es einfach kompletter Scheiß ist, aber irgendwie haben sie ja trotzdem drei Teile daraus gemacht. Ich fand den gut. Also ich fand diese Stimmung vor allem ganz geil.
Was ich interessant fand, dass alle drei Teile komplett unterschiedliche Spiele sind eigentlich, obwohl man ja eigentlich davon ausgeht. Also sie spielen alle in der gleichen Welt, aber von der Mechanik sind sie ja komplett unterschiedlich.
Ja, also 13.3 ist sehr, sehr actionorientiert gewesen, war sehr, sehr schnell. Du hast auch nur eine Figur gehabt, nämlich Lightning selbst. Du musst nicht mehr zwischen Partymitgliedern hin und her wechseln. Es war von der ganzen Stimmung deutlich düsterer als die anderen beiden Teile davor. Und das hat mich natürlich sofort abgeholt. Also du beginnst das Spiel und das Intro sagt sofort in, ich glaube, 3 Tagen geht die Welt unter. Und das ist natürlich die besten Voraussetzungen, das Ganze so ein bisschen nihilistischer anzulegen. Ist jetzt natürlich nicht das Mad Max-Szenario oder so, also so weit geht es in Final Fantasy nicht, aber man merkt halt irgendwie trotzdem, dass dort irgendwie, dass das alles wie so ein dunkler Mantel über den Leuten so hängt und es geht teilweise da um religiöse Sachen und um Selbstfindungskram und so weiter und so. Das ist teilweise dieser typisch JRPG-Esoterik-Kram so ein bisschen, der sehr undurchsichtig ist, das muss man natürlich mögen. Es gibt wirklich sehr lange Sequenzen, wo 10 Minuten lang irgendwas erklärt wird, was eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber wenn man drauf Bock hat, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Macht auf jeden Fall Spaß.
Und ganz viele Emotionen, oder?
Wie bitte?
Ganz viel Emotionen, weil immer wenn ich ab und zu doch mal einen Trailer von Final Fantasy anschaue, dann ist da immer ganz viel Geheule im Sonnenuntergang und
Ja, also bei Lightning Returns hält sich das ein bisschen in Grenzen. Also natürlich gibt's Leute, die immer etwas wütend sind und ihre innere Wut in Kämpfen ausfechten müssen. Sehr JRPG-typisch und aus irgendeinem Grund transportiert sich dieser innere Konflikt auch immer in die Kleidung. Also die Leute sehen halt irgendwie so aus, wie sie sich fühlen und so weiter. Das sind natürlich alles diese JRPG-Tropes. Aber ich mag das. Also ich finde das eigentlich ganz cool. Ich kann mich da daran ergötzen und mich vielleicht auch ein Stück weit damit identifizieren. Deswegen finde ich es eigentlich sehr unterhaltsam. Aber ich verstehe auch völlig, dass gerade bei Lightning Returns, es war sehr stark mit, also die haben sehr viel mit diesen Kostümen gemacht. Man konnte Lightning in verschiedene Kostüme setzen, was ihre Fähigkeiten im Kampf beeinflusst hat, also Feuerzauber und irgendwelche Magieklamotten und so weiter. Und das war den meisten dann doch ein bisschen zu viel. Vor allen Dingen, weil es ja so ein Non-Nonsense-Charakter ist. Es war eigentlich eine relativ ernste Figur, die sich der Lage der Welt auch sehr bewusst war und hat es nicht so wirklich gepasst, dass man sie in Mokri-Kostüme oder so reingesteckt hat. Aber Videogames. Also von daher.
Fuck yeah!
insofern.
Da ja. Wir wenig 3DS-Titel irgendwie dieses Jahr in der Liste haben, wenn ich mal so durchgucke, würde ich an der Stelle wegen JRPG noch Bravely Default nennen, weil mich das schwer begeistert hatte. Quasi das Spiel mit dem bescheuertsten Namen des Jahres, glaube ich. Bravely Default, völlig daneben. Aber es war quasi ein Best-of von allem, was JRPGs ausmacht, in ein Paket geschnürt mit Tausenden von Konfigurationsmöglichkeiten, dass du genau dieses JRPG spielen kannst, was du gerne magst und gerne möchtest. Mit ganz viel Komfortfunktionen. Also es war wirklich wie so ein Best-of. Die Quintessenz aus JRPG hat irgendwie alles drin, was Final Fantasy ausmacht und was andere JRPGs noch mit Einflüssen damit reinbringen und Kostüme und Klassen und eine coole Story und eine große Welt und Handheld, also hat mich schwer begeistert, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Richtig, richtig sympathische Charaktere vor allen Dingen irgendwie. Also ich fand, gerade die Geschichte war wirklich gut. Also es gibt ja manchmal so JRPGs, die dann doch mehr auf Exploration setzen und dass du die Welt erkundest und so. Und Bravely Default war schon sehr linear, was das betraf. So, was ich sehr gut finde, also gerade für unterwegs. Das war so ein schönes Spiel, wo man auch eintauchen konnte und wo man sich einfach unter der Bettdecke auch verkriechen konnte, um sich in dieser Welt zu verlieren.
Ja, ein cooles Kampfsystem auch mit diesem Aufheben der Schläge. Und dann hast du quasi mehr Rundenphasen, wenn du gewartet hast und so. Konnte man richtig tief eintauchen in diese
Aber Spiel. Der Name wird mit der Fortsetzung nicht besser. Nächstes Jahr kommt der Bravely Second.
Unglaublich.
Ja, war wirklich sehr schönes Spiel.
Micha, aber jetzt dann kam ein, Daniel, dann kam ein Spiel, auf das du dich sehr gefreut hast.
In der Tat,
In der Tat.
und zwar Thief, ein Spiel, was ich im Prinzip seit der ersten Ankündigung, die ja gefühlt irgendwie 10 Jahre her ist, also heiß erwartet habe und es auch wirklich nicht ertragen konnte, weil dann gab es ja zwischenzeitlich Gerüchte, das ist eingestellt worden. Dann sickerte sowas raus, wie dass irgendwie der Creative Director weggegangen ist von dem Projekt und dann hieß es, das kommt jetzt irgendwie nur für Next Gen raus, dann hieß es, nee, es kommt jetzt auch noch für die aktuellen raus und es war so, es war so auf dem Weg zur Vaporware, also sprich so ein Duke Nukem-Ding und dann erwartet man ja immer, okay.
Garrett Nukem.
Oder es kommt dann vielleicht dann irgendwie doch noch raus, aber dann ist es irgendwie scheiße wie Duke Nukem Forever oder es kommt halt dann irgendwie gar nicht wie Last Guardian oder so. Also das war irgendwie ganz, ganz komisch und es war sehr, sehr schade. Und dementsprechend muss ich aber sagen, als es dann im Februar rauskam, komischer Zeitpunkt für so ein großes Spiel eigentlich, so früh im Jahr schon, hat mich aber nicht enttäuscht. Also es hat sicherlich Potenzial nach oben gehabt und man hat diesem Spiel sicherlich an vielen Stellen angemerkt, dass es eine turbulente Entwicklungsgeschichte hatte.
Du könntest den Hörern noch sagen, um welches Spiel es eigentlich geht.
Thief, habe ich doch schon gesagt, ganz am Anfang.
Gar nicht gehört.
Oder Thief, wie die Entwickler gerne sagen, weil das ja Franco-Kanadier sind und weil die immer einen französischen Akzent haben in dem Englischen, deswegen können die TH auch nicht aussprechen. Und deswegen sagen die immer tief in ihren Entwicklungsvideos und das finde ich immer sehr sympathisch. Und also ja, wie gesagt, man hat im Spiel sehr angemerkt, dass es halt doch irgendwie so ein bisschen Flickwerk war. Also sprich, es hat so ein paar Sachen, wo man sich denkt, okay, die müssten eigentlich auf der neuen Konsolengeneration nicht mehr, also sprich, keine ganz offene Welt, sondern so einzeln begrenzte Areale, oft lange Ladezeiten zwischen den Bereichen. Dann, es hatte ein paar Fehler, die man vielleicht sicherlich hätte noch ausmerzen können, aber grundsätzlich war ich da sehr mit zufrieden und wenn ich mich jetzt erinnere an den Cast damals, glaube ich, Micha auch, weil wir einfach diese Welt, dieses dunkle, düstere, viktorianische, das haben wir schon sehr genossen, oder Micha?
Ich fand's ganz geil. Mir hat das auch gut gefallen. Einzige Kritik, die ich hatte, war das Sounddesign. Das war katastrophal.
Ja, das waren sich aber alle einig, dass das eine Katastrophe war. Ja.
Genau, das hat auch viel kaputt gemacht, leider. Also ich fand, das Spiel hätte mit ein bisschen mehr Arbeit im Sound, das ging ja auch, also gar nicht so, nicht unbedingt auch um die Mannigfaltigkeit und die Qualität, sondern teilweise auch einfach um die Abmischung. Die Abmischung war einfach komplett für den Arsch, weil man teilweise das Gefühl hatte, Figuren haben direkt neben einen gesprochen, obwohl sie meterweit weg waren. Und das ist bei so einem Schleichspiel natürlich ein bisschen doof. Ansonsten fand ich es aber auch ganz gut.
Ja, und ein aktuelles Beispiel, weil wir gerade über gutes Sounddesign reden, da werden wir später auch noch dann irgendwie dazu kommen zu Alien, wo halt total viel Information über dich und deine Verortung in der Spielwelt als Figur über Sound transportiert werden. Also sprich, du hörst, wo sind Sachen, wo kann ich langgehen, das klingt jetzt doof, aber du kannst es teilweise erhören, weil du irgendwie du fühlst dich in der Welt durch den Sound verortet. Du hörst anhand deiner Schritte, wie du laut du gerade bist, ob du hallst oder ob du gerade auf einem sehr quasi sounddämmenden Untergrund unterwegs bist und so. Und das hat halt Thief leider überhaupt nicht gehabt, weil du hattest da irgendwie keinerlei Soundfeedback durch das Spiel. Und ja. Alien hat witzigerweise genau gezeigt, wie es gehen muss in einem Schleichspiel. Und hätte Thief auf jeden Fall sich eine starke Scheibe von abschneiden können, wenn es nicht vorher rausgekommen wäre. Aber ich hoffe sehr auf ein Thief 2.
Ja, also Thief 4. Nee, welcher Teil ist das dann?
5? Ja, das ist jetzt der vierte, aber es war ja im Grunde ein Reboot. Also das heißt ja auch nur Thief.
Also Thief 3, 2. aber es war viel besser, als die Kritiken damals suggeriert haben. Ist echt ein cooles Spiel für Schleicher. Und die Geschichte fand ich dann auch nicht so ganz geil zum Schluss. Aber insgesamt echt ein cooles Ding. Und also vor allen Dingen hat man da auch tierisch Spaß, so diese Nebendinger zu lösen. Also wenn man zum Beispiel Juweliere ausraubt oder so, was man eigentlich gar nicht zur Hauptgeschichte machen muss. Aber das hat mir irgendwie am meisten Spaß gemacht. Weil da merkst du auch, dass dieses Rumgeschleich aus Ich-Perspektive auch durchaus noch deinen Puls in die Höhe treiben kann. Hat mir echt Spaß gemacht, war cool.
Mir hat es keinen Spaß gemacht, ich weiß es noch. Also ich war total begeistert von Dishonored und Thief hat mich dann irgendwie kalt liegen lassen.
Interessant, weil ich fand Dishonored voll scheiße.
Was? Dishonored war super.
Absolut, ja. Also ich fand das Art-Design, ich fand das Art-Design total super. Ich mag diese Welt, die Steampunk-Welt ist alles top. Aber das Spiel mochte ich überhaupt nicht. Das war für mich...
kein Steampunk, das war Walöl-Punk.
Ja. Ja, also Dishonored war für mich mega enttäuschend. Habe ich auch nicht besonders weit gespielt. Bei mir einfach alles... Fing bei dem Erzählung, fand ich scheiße erzählt. Du spielst einen Protagonisten, der nicht spricht. Ist bei mir schon mal total scheiße. Und dann gibt dir dieses Spiel unendlich viele starke Waffen in die Hand, die du nicht benutzen darfst. Hä?
Ja, lass uns nicht über Dishonored reden, aber
Thief...
Holt
euch lieber Thief.
Nein, Dishonored fand ich insgesamt viel spannender, auch von der Spielmechanik. Thief hat bei mir irgendwie gar nicht funktioniert, ich weiß auch nicht. Okay, habe ich dann euch überlassen, aber ja, gut. Ihr hattet ja Spaß damit.
Ich habe
übrigens das einzige Spiel oder eins dieser Momente, wo sich Jagoda und Daniel richtig nahe sind, nämlich bei Thief.
Sachen klauen.
Nein, dass wir uns da echt mal einig sind bei irgendeinem Spiel. Ja. Ich habe als nächsten Punkt Assassin's Creed Freedom Cry aufgeschrieben, weil das auch im Februar rauskam. Und ich habe es deswegen da reingeschrieben, weil es für mich so ein Musterbeispiel war, wie guter DLC funktioniert. Nämlich, du hast einen anderen Helden gespielt, den Adewale, den du zwar aus dem Hauptspiel kanntest, wo er dein erster Offizier war. Aber es hat sich nicht so angefühlt, als ob deswegen ein Stück aus dem Hauptspiel herausgeschnitten wurde, also ob da irgendwas gefehlt hat oder du irgendwie weniger von der Handlung hast, wenn du das jetzt nicht gespielt hast. Und deswegen fand ich es halt total geil, dass man da irgendwie gemerkt hat, okay, du kriegst ein weiteres Kapitel, aber dir fehlt jetzt nicht unbedingt was. Und das fand ich halt total geil, dass sie da halt irgendwie das so positiv erweitert haben und du ein Spiel bekommst, das halt wirklich, also wenn du willst, wieder nochmal 15 Spielstunden aufwärts bietet. Und da sage ich dann wirklich, okay, für das finde ich das vollkommen okay, dann irgendwie da mal 15 Euro auf den Tisch zu legen oder 10, was es kostet, und wirklich ein schöner DLC, also so wie DLC sein muss und nicht diese komischen Microtransactions, die jetzt da neuerdings kommen, und kauf dir das Survivors Packet und dann kriegst du irgendwie eine goldene Waffe und einen blauen Mantel oder sowas. Sowas mag ich nicht. Und Freedom Cry war wirklich, gibt's auch als Einzelspiel, also wer da irgendwie jetzt sagt, das Hauptspiel habe ich jetzt gar nicht mehr oder aus irgendeinem Grund komme ich da nicht mehr rein, dann kann man das wirklich einfach auch für sich genommen gut spielen, aber wer den Hauptteil gespielt hat, findet sich sofort zurecht und wird auch sich wie nach Hause kommen anfühlen für Leute, die das Hauptspiel gespielt haben. Oder?
Wunderschön. Nee, ich habe es nicht gespielt. Ich habe nicht mal Far Cry, sage ich schon. Assassin's Creed 4 richtig gespielt, weil dieses Spiel so unendlich groß ist, dass ich mich da nicht dran herangetraut habe. Das war mir sofort sympathisch, als ich eingelegt habe, weil man halt diesen Piraten spielt und der völlig zufällig in diese Situation gerät. Das finde ich super. War für mich eigentlich ein Punkt, das so weiter zu spielen, aber dann habe ich immer gedacht, boah, das Spiel ist so riesig, das kannst du niemals spielen. Und dann habe ich irgendwie das ganze Jahr lang hindurch kein Assassin's Creed 4 gespielt. Und jetzt ist schon Unity raus und jetzt weiß ich nicht, ob ich damit noch anfangen soll.
Ja, und bis du dann das mal alles nachgeholt hast, sind ja schon wieder 3 neue Assassin's Creed raus. Also
das ist das Problem. Also ja. Ich würde echt gerne mal, dass die irgendwann mal so sagen, so, okay, jetzt kommen, machen wir mal Pause, dann würde ich sofort sagen, boah, jetzt hole ich die alle nach. Jetzt spiele ich das ganze Jahr lang hindurch pro Monat immer ein Assassin's Creed, damit ich mal aufholen kann. Aber man hat immer das Gefühl, es ist so eine never-ending Story. Es ist wie, als würde man in so einen Regenwurm zerteilen und dann wären daraus 2.
Ja, aber es funktioniert ja auch jedes Mal. Also selbst Unity, ja, was eine Menge Prügel bezogen hat, ist für mich immer noch ein sehr gutes Spiel. Und gut, klar, kann man jetzt natürlich sagen, ja, vielleicht hätten sie ein bisschen mehr Zeit lassen müssen, dann wäre es nicht ganz so verpackt gewesen. Aber gut, da werden wir sicherlich dann in Folge 4 noch drüber reden, weil das ist ja alles Q4, was wir jetzt schon anschneiden.
Aber eine Sache, was cool ist, was mir jetzt zu Assassin's Creed einfällt, ich habe irgendwann auf so einem Event so ein Buch in die Hand gedrückt bekommen, was es tatsächlich auch zu kaufen gibt, dass fast irgendwie alle Assassin's Creed bis, ich meine,
einschließlich. Hat der Daniel dir Geld gegeben, dass du Bücher erwähnst, möglichst häufig, oder?
Aber das ist mal, Leute. Das ist wirklich cool. Ich habe, das muss ich mal raussuchen, die ISBN vor allen Dingen. Aber für Leute, die so ein bisschen sich reingrooven wollen in die ganze Assassin's Creed-Mythologie, die ja echt super spannend ist, weil sie ja historische Ereignisse mit Fantasy und so mischt, da gibt's halt so ein richtig fettes, dickes Buch. Ich glaube, das heißt sogar Enzyklopädie oder so. Ja, man wird einfach auch komplett alles erklärt. Also wie diese Firmen zueinander stehen und wie das mit den Gruppierungen ist, den Assassinen und so weiter und bla, wo das anfängt und so. Und das ist echt schön aufgemacht, also tolles Layout und so. Lohnt sich auch durchzubetten, also was fürs Auge. Und hat mir echt gut gefallen. Und ich hatte fast mehr Spaß mit diesem Buch als mit dem Spiel, weil das alles so schön aufbereitet war. Und die Geschichte ist schon richtig cool. Also ich mag das Universum total. Deswegen hoffe ich mal, dass die irgendwann sagen, so, okay, jetzt ist mal abgeschlossen, ist mal gut hier, weil sonst irgendwann wächst und wächst das einfach und du kommst dann nie wieder hinterher. Dann
wird das ja wie Star Trek. Wird nie aufhören.
Was, bitte?
Assassin's Creed wird nie aufhören. Wir werden auch noch Assassin's Creed im Weltraum erleben.
Das wäre aber schon wieder witzig.
Das wäre super. Ja. Ich konnte Freedom Cry nicht spielen, weil ich die ganze Zeit auf mein Handy-Display geguckt habe, weil ich war besessen von Threes, Ausrufezeichen. Ab und zu auch mal einen iOS-Titel hier reinwerfen. Eines der Spiele, die ich, glaube ich, dieses Jahr am meisten gespielt habe, hat mich völlig weggerissen. Passiert ja ab und zu mal, dass es so kleine Indie-Spiele auf iOS schaffen, dass ganz Twitter nur noch darüber redet. War bei Threes definitiv der Fall. Meine komplette Timeline hat sich irgendwie gebettelt und hat diese Einser- und Zweier-Plättchen zu Dreier-Plättchen zusammengeschoben und dann ein Vielfaches von 3 immer wieder rauszufinden. Threes wurde auch deswegen bekannt, oder hat dann recht viel Aufmerksamkeit bekommen, weil es sehr, sehr schnell geklont wurde. Also da gab es diese Story drumherum, dass die zwei Entwickler über ein Jahr lang an diesem Spiel entwickelt haben. Gab dann auch einen wunderbaren Blogbericht, wo man sieht, wie sie sich zigmal irgendwelche E-Mails mit Entwürfen und wieder an der Spielmechanik umgestrickt haben und dann doch nochmal umgeworfen. Und nach einem Jahr war dieses Spielkonzept so eingedampft, dass es halt so perfekt war auf seine sehr einfache Art und Weise, dass du es sofort in die Hand nehmen kannst. Du kannst es jedem in die Hand drücken, egal welchen Alters. Und er wird dieses Spiel verstehen und er wird davon süchtig, je nachdem, wie arg man halt anfällig dafür ist. Und dadurch, dass es so ein einfaches Spielprinzip war, wurde es natürlich sofort geklont. Haben wir auch eine Folge gemacht über Klone und so. Diese ganze Problematik und Threes war extrem davon betroffen. Hat zum Glück ein Happy End erfahren. Apple hat dieses Spiel dann auch eben ausgezeichnet mit dem Apple Award und so weiter und hat inzwischen auch die Aufmerksamkeit bekommen. Aber 2048, das war eins dieser bekannteren Klone, hat so ein Jugendlicher am Wochenende programmiert und war dann eigentlich sogar fast bekannter eine Zeit lang, weil es eben dann auch auf Android im Google Play Store war. Genau. Sodass die Leute gedacht haben, Threes ist ein Klon von 2048 oder 1024, weiß nicht, welches zuerst da war. Aber großartiges Ding, eine super interessante Hintergrundgeschichte auch hinter diesem Spiel, wenn man so sich ein bisschen für die Branche interessiert. Und deswegen fand ich es unbedingt eine Erwähnung wert hier.
Und ganz witzig, Boris Schneider-Johne ist der einzige Mensch auf der Welt, der sagt, die Klone wären besser vom ganzen Handling. Und
habe ich aber schon öfter gehört, ja.
Ach, ist doch Blödsinn. Also ja, Threes absolut. Ist auch so gut von dem Ganzen, wie das mit dem Schieben geht, dass du dann schon sofort siehst, ob du was raufschieben kannst, aber du kannst es dann wieder zurücksnappen lassen. Also du kannst nur mal so gucken, was passieren würde. Und von dem ganzen User-Interface finde ich, ist das immer noch besser als die Klone.
Also absolut. Da merkt man schon, dass es original ist. Allein die Liebe zum Detail, wie diese Figürchen dann, also diese Karten haben ja wirklich, sind ja Charaktere, die du lieb gewinnst und dann freust du dich, wenn du da so ein großes Zahlen, wie sagt man da, ein Multiplikator von 3, nee, eine Potenz von 3, wie sagt man denn da, ein Vielfaches von 3 dann freischaltest, was du noch nicht hattest. Hol dich immer mal wieder raus.
Ich bin eigentlich nicht so empfänglich für diese Art von Spiel, so Puzzle-Zeug auf dem Smartphone oder so. Aber dann hast du mir das mal in die Hand gedrückt, letztes Jahr sogar noch auf der Gamescom, als wir Kaffee getrunken haben. Und ich war echt überrascht, wie viel Spaß das macht und wie gut das ist. Und dann habe ich das Spiel dann auch mal geholt und habe auch sogar noch eine Weile gespielt. Ich bin lange nicht so gut wie die ganzen anderen verrückten Süchtigen in meiner Timeline. Aber muss ich echt sagen, also obwohl ich sowas eigentlich zum also wirklich öde, langweilig normalerweise finde. Trees war wirklich so gut, dass selbst mich das überzeugt hat. Cooles Ding.
Das Bushaltestellenspiel des Jahres werde ich damit dieses Mal jetzt schon, in der ersten Folge können wir das schon verleihen, Daniel. Das Bushaltestellentauglichste Spiel des Jahres. Diesen Award hat Threes auf jeden Fall bekommen. Zusammen mit Jules vielleicht noch.
Der Pendler Award.
Bitte?
Der Pendler
Award. Der Pendler Award. Der
Pendler Award, ja. So, Micha, wir müssen unbedingt jetzt endlich mal über die Wii U reden. Es war ein grandioses Jahr für die Wii U und es hat mit einem Knall angefangen, nämlich Donkey Kong, habe ich es richtig gesagt, Daniel?
Ja.
Ja, ich habe nicht Donkey gesagt, bitte ein Pluspunkt für mich. Danke. Donkey Kong Country Tropical Freeze.
Tropical Freeze. Da muss ich zugeben, das habe ich mir erst jetzt im Dezember gekauft. Ich hab's also noch nicht
gespielt. Super, meine ganze Einleitung hier zerstört wie ein Eisblock.
Ich habe aber tatsächlich noch nicht mal Donkey Country Returns gespielt. Ich habe die ersten drei Teile, für den Super Nintendo Donkey damals gespielt. Vor allen Dingen den ersten, den mochte ich damals sehr. Das war ja von Rare noch ein Spiel, eins der größten Rare-Spiele. Und 2 und 3 fand ich dann nicht mehr so geil, aber waren immer noch ganz gute Spiele. Und jetzt habe ich diese Neuauflagen nicht gespielt. Ich höre aber von allen Ecken und Enden, dass es ein super Spiel ist. Aber komischerweise ist mir jetzt bei diesem Spiel hauptsächlich der Polygon-Artikel in Erinnerung geblieben.
Mit der Genderbox, mit dem Schleifchen oder was?
Ja, es ist so witzig. Ich weiß nicht wie. Also erstmal zum Spiel. Das Spiel ist
auch ein Streit, der 2014 eskaliert ist. Micha gegen Polygon, ja.
Ja. Also das Spiel, ich will es unbedingt spielen, weil alle sagen, es soll genauso gut oder wenn nicht noch besser sein als die alten Teile. Und das reicht mir schon.
Ja, dann lass doch nicht reden. Ich hab's doch gespielt.
Jetzt sag doch mal.
Ich komme ja nicht. Ich darf ja nicht. Das war unser Fazit im Cast, war, dass wenn Rare noch gute Spiele machen würde, dann wäre Donkey Kong Country und Donkey Kong Country Tropical Freeze von Rare. Weißt du, wie ich meine? Also ja. Die haben es geschafft, diese Atmosphäre, die die Donkey Kongs damals ausgemacht haben, in die Jetztzeit irgendwie zu transportieren. Es ist ein wunderbar knackiges, schweres Plattformerspiel ohne groß Schnickschnack. Es bleibt dieser Formel auch treu. Also wenn während irgendwie Mario Galaxy und so versucht hat, diese Formel weiterzuentwickeln und Mario 3D World und so weiter da eben Innovationen voranbringt, war Donkey Kong Country genau für die Leute gedacht, die einfach nur einen schönen, guten Sidescroller haben wollen, mit schweren Plattformelementen, mit einem coolen Koop-Modus, dass du eben zu zweit durchrennen kannst. Also es war quasi das Rayman von Nintendo. ja, was im Vorjahr Rayman irgendwie abgeholt hat, war jetzt Donkey Kong Country dieses Mal.
Ich weiß noch, dass du in Twitter immer so viel gemeckert hast über den letzten Boss irgendwie, dass du den nicht. Oder war das
die Bosse sind echt übel, aber das ist positiv gemeint. Also die sind sau schwer und aber es ist so, dass es herausfordernd schwer ist, ja. Und man hat auch genügend Möglichkeiten, sich dann eben extra Leben zu holen und Hilfe zu Rate zu ziehen. Aber die sind schon wirklich, wirklich schwer, was ich aber positiv an diesem Spiel finde, dass es schwer ist. Aber man hat wirklich stellenweise das Gefühl, man möchte diesen Controller in die Ecke pfeffern.
Ja, ich freue mich richtig auf das Spiel, weil das ist so auch so das perfekte Winterspiel irgendwie so, also Tropical Freeze, aber ich meine jetzt auch weil so Jump'n'Run, man kann sich da schön einmuggeln irgendwie in seine Decke und sich da so durchplattformen. Und das hat sowas, ich weiß nicht, Nintendo, da steht irgendwie diese Winterzeit irgendwie ganz gut vor. Draußen regnet es und stürmst und sitzt drin und jagst Affen durch Eislandschaften. Freue ich mich total drauf. Super, ja, wegen dieser Kinderbox. Nur ganz kurz eine Randnotiz. Polygon hatte eine Zeit lang sehr, sehr viele, sehr, sehr verstärkt das Gender-Thema bei sich auf der Seite untergebracht. So sehr. Also an vielen Stellen war es super sinnvoll. Ich fand das zum Beispiel bei so Spielen wie Danganronpa immer total gut, dass sie dann diese Genderboxen, so nenne ich die, das sind so separierte, vom Artikel losgelöste kleine Kästchen gewesen, wo dann nochmal so auf Geschlechterrollen und so eingegangen wird. Und bei manchen Spielen hat es total viel Sinn gemacht. Zum Beispiel Danganronpa war so ein Ding, weil da Gender eine große Rolle spielt. Oder es gibt etliche Actionspiele. Oder bei Lara Croft hat es natürlich auch Sinn gemacht. Also irgendwie war, ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber eine Zeit lang mussten sie es einfach überall reinpressen. In Newsmeldungen, in Opinion-Artikel und natürlich auch in Reviews. Und dann haben sie allen Ernstes bei Tropical Freeze hat der Autor oder die Autorin gelobt, dass man Dixie Kong spielen kann.
Aber ich habe dir damals auch schon gesagt, du hast es überinterpretiert. Es ging einfach nur darum, dass man sie überhaupt mal spielen kann als aktive Rolle. Mehr war das gar nicht. Ja, sie hat sich einfach als Mädchen gefreut, dass man ein Mädchen spielen kann, weil man eben Didi, oder wie heißt die?
Dixie, glaube ich, ne?
Dixie konnte man bis jetzt halt nicht aktiv spielen und mehr stand in dieser Box gar nicht drin. Aber es war natürlich im Kontext dessen, wie Polygon zu der Zeit agiert hat oder jetzt auch, fandest du es halt lustig, dass die quasi eine eigene Erwähnung findet.
Ja, weil das ja auch
so ein Spiel eine Genderbox hat.
Ja, vor allen Dingen, weil Dixie ja auch so eine saudoof designte Figur ist, wirklich in einem pinken Shirt und blonden Haaren so, also richtig dumm. Und dass man sich gerade drüber freut, so eine bescheuerte Figur. Also die einzige Figur, die in diesem Donkey Kong-Universum noch blöder gestaltet ist, ist die aus dem ersten Spiel, diese ältere Schwester, die so ein Bikini anhat. Erinnert ihr euch noch dran?
Ja,
die Kokosnuss-Bikini. Es hat einfach so überhaupt nicht gepasst. Und das fand ich, und seitdem mache ich mich immer ein bisschen drüber lustig, wenn die bei Polygon diese Gender-Sachen fahren. Das ist jetzt zum Glück alles zurückgegangen. Und es wurde ja im Jahr auch wirklich ernster mit der ganzen Gamergate-Scheiße. Aber es war zu der Zeit fand ich das einfach unheimlich witzig, wie die solche Sachen gemacht haben.
Apropos lustig, Rambo sollten wir als nennenswertes Ereignis vielleicht im Februar noch nennen.
Warum steht das da drin?
Ich habe Rambo reingeschrieben, weil das war, selten so beobachtet, dass Leute so einen Spaß daran hatten, dieses Spiel zu zerreißen. Und Insert Moin hat sich hingestellt mit dir an vorderster Front und hat gesagt, die Leute sind einfach mit der falschen Erwartungshaltung an diesem Spiel.
Absolut. Also das Ding ist, es ist kein gutes Spiel. Das sage ich auch immer wieder. Es ist nicht toll. Wenn man Raygun-Shooter oder sowas mochte, kann man sich das vielleicht mal ausleihen und das mit einem Freund abends spielen. Aber es ist wirklich nichts nennenswert ist. Aber ich fand es wirklich bemerkenswert, wie die gesamte Presse so drüber hergefallen ist und wirklich ausufernde, total polemische Artikel geschrieben hat. Und mir ist da jetzt irgendwie einer von, ich glaube, GamePro in Erinnerung geblieben, wo es dann wirklich drin hieß, man würde den Entwicklern gerne die Vorderzähne rausschlagen. So, ja. Und fragt man sich, erstens, wo war das Lektorat? Zweitens, wer schreibt solche Sachen? Und drittens, diese ganzen Angry Reviews, die haben sich ja daran gelabt. So, also auch so Leute wie Angry Joe und wie die alle heißen, das war für die ein gefundenes Fressen. Und ich meine, das Spiel ist schlecht, kann man ja auch so sagen, aber es war wirklich die Lust daran, einfach Sachen komplett zu zerstören und zu zerreißen. Das war so ein Paradebeispiel. Also gerade auch, weil viele Leute damit natürlich auch was anfangen konnten, weil die meisten kennen ja auch die Filme und das war dann natürlich auch ein geeignetes Thema. Aber völlig unnötig. Also hat mir einfach gezeigt, dass es halt bei solchen Kritiken oft auch eher so um den Unterhaltungswert irgendwie geht und ne, anstatt einfach so in der kleinen Ecke irgendwie in der Box zu sagen, hier, Rambo ist nicht gut, es reichen irgendwie 3 Zeilen dazu, kauft es euch nicht. Das hätte völlig gereicht. Aber die Leute schreiben wirklich diese 2-Seiten-Artikel nur um zu hassen. Und das ist Folge wirklich
969.
Absolut. Ja, also fand ich bemerkenswert bei Rambo. Gab es dieses Jahr natürlich an anderen Stellen auch irgendwie, aber Rambo war, glaube ich, das erste richtig, richtig schlechte Spiel in diesem Jahr.
Und eine der witzigsten Szenen überhaupt bei Inside Moin in diesem Jahr, wo der Thorsten, da kann ich mich noch genau dran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre, erzählt, wie er dem Entwickler auf der Gamescom irgend so eine, was war das, irgendwas abschwatzen wollte, so eine Handgranate, genau. So eine Gummihandgranate. Und der Entwickler wollte aber, dass er das Spiel erst anschaut. Und er gesagt, nein, gib mir nur diese blöde Handgranate, die finde ich cool, aber das Spiel will ich nicht sehen.
Die Anti-Stress-Handgranate.
Die Anti-Stress, genau, die Anti-Stress-Handgranate. Super witzig, ich habe da so gelacht, weil er, wie er das erzählt von der Gamescom, und ich weiß genau, ich war da beim Skifahren und ich hätte fast vor Lachen das Auto in den Dolomiten irgendwie in der Serpentine den Berg runtergestürzt, weil ich da so lachen musste bei der Szene mit der Anti Stresshandgranate.
Sehr gut. So, ja, das war's dann auch schon. Ja. Dann kommen wir in März, oder?
Jo.
Da ging's dann schon ein bisschen ordentlicher zur Sache, Daniel. Da kamen dann auch die ersten großen Titel, auf die man irgendwie gewartet hatte, vor allem, wenn man sich eine neue Konsole gekauft hatte.
Ja. Aber nicht der erste, der hier in der Liste steht, oder was?
Nee, den habe ich jetzt mal absichtlich übersprungen.
Ach so, okay, ja, dann passt. Ein Spiel, das
den kannst du gleich noch einführen, sonst wäre die Überleitung nicht aufgegangen.
Ach so, ja, so. Eben, deswegen habe ich schon gemerkt, was ist denn das jetzt für ein Quatsch, was faselt er denn jetzt da? Ein Spiel, bei dem ich damals wirklich Xbox One-Besitzer beneidet habe, weil es ein Xbox One-Exklusivspiel war, Titanfall. Und das sah sehr, sehr spannend aus, war super coole, fetzige Multiplayer-Sache. Ein Spiel, wo ich mit mich dann...
Mit fetzigen Effekten?
Also fetzig tatsächlich im Sinne von, was man dann so gesehen hat mit dem, okay, du kannst vertikal an Wänden hochlaufen, du kannst irgendwie von oben auf die Titans draufspringen und dann reißt du denen halt hinten irgendwie was raus aus dem den Steuerungssensor und dann klappen die so in sich zusammen und dann springst du oben durchs Haus durch. Und ich fand diese Kombination aus, dass du halt diese Titans hast, von denen du ja eigentlich denkst, die müssten total übermächtig sein, dass die dann aber im Grunde sehr schlaxig ist das falsche Wort, aber irgendwie dann doch träge sind, und dass die kleinen Soldaten, die sicherlich nicht viel aushalten, aber trotzdem keine unterlegene Klasse sind in dem Spiel. Und da habe ich mich schon damals dann gedacht, okay, das hätte ich auf der PS4, wenn das damals da rausgekommen wäre, da hätte ich da sicherlich viel Spaß mit gehabt.
Ja, das ist ein cooles Ding. Also ich habe es ja damals in der Beta, ne? Ich glaube, es gab irgendwie so ein Beta-Wochenende, da habe ich das zusammen mit dem Tim gespielt. Und mir hat es auch super gut gefallen. Ist sicherlich kein Ersatz für die alten Multiplayer-Geschichten, wie zum Beispiel Unreal Tournament oder sowas. Ich glaube, solche Leute werden da jetzt eher enttäuscht sein. Aber es geht halt geil ab. Das mache ich total an Titanfall. Du gehst da rein, hast direkt das Gefühl von Schlacht und es ist auch schon eine ziemlich heftige Schlachtenstimmung und es geht die ganze Zeit, fliegt dir was um die Ohren und so. Und dieses Gefühl, das halten sie auch aufrecht und trotzdem hast du jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie komplett unbalanciert ist oder so. Also richtig cooles Ding. Wird auch, glaube ich, immer noch sehr aktiv gespielt, wenn ich mich nicht irre.
Da ist schon noch immer was los, gehe ich jetzt mal von aus. Falls das jemand interessiert, kann man an der Stelle empfehlen. Ich habe es leider selber noch nicht geschafft, mir das anzuschauen. Aber der Michael Obermeier vom GameTube, der hat mir das mal empfohlen. Und zwar, es gibt wohl eine sehr, sehr coole Dokumentation von dem Jeff Keighley. Die gibt's nur auf iOS. Und das ist quasi so eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das so eine interaktive App, in der du immer Texte liest. Dann siehst du wieder kurze Interviewschnipsel oder Fotos aus dem Entwicklungsprozess. Und der war scheinbar von Anfang an irgendwie mit dabei bei dem Studio, bei dem Respawn, die ja auch, wenn man das ganz kurz noch ausholen darf, die Geschichte, die ja weggegangen sind, der Vince Zampella und der Jason West, und dann dieses Respawn gegründet haben, was dann irgendwie bei EA untergekommen ist. Und der hat da von Anfang an irgendwie zuschauen dürfen, wie die so vom ersten Brainstorming nach der Studiogründung bis zum fertigen Release irgendwie das Spiel entwickelt haben und muss wohl eine super tolle, interessante Dokumentation gewesen sein oder immer noch sein. Also wer sich dafür interessiert, ich glaube, die gibt's für ein paar Cent auf iOS. Ja. Und
ich kenne die Portal 2 Version dieses Experiments und die war auch super spannend mit anzugucken. Also die sind echt cool gemacht, diese Jeff Keighley Dokumentationen, Embedded Journalism sozusagen.
Ja, ja, aber es ist halt auch mal gerade so, wo ich mir halt denke, okay, es ist halt auch so ein bisschen so, wie Spielejournalismus halt eigentlich leider nicht ist, sondern da werden ja im Prinzip nur die Spiele dann, wenn sie angekündigt werden, werden sie groß gefeatured und dann haben alle die gleiche Preview und dann kommt der Test und so. Aber dass du halt mal wirklich was, eine andere Form, also so eine Art, ja, wirklich so einen vertikalen Spielejournalismus hast, der halt einfach mal sich lange irgendwas anschaut und sagt, wir gucken uns halt mal die komplette Entwicklung an. Und es kann ja auch schief gehen. Kann ja auch sein, dass er bei einem Projekt mit drin sitzt und das wird dann nach irgendwie einem Jahr Entwicklungszeit vom Publisher gecancelt. Mhm. Und dann sagst du, ja gut, dann kann ich jetzt auch die Dokumentation nicht fertig machen.
Die Gefahr ist natürlich ein bisschen, also wenn ich diese Dinge angucke, man weiß halt nicht so genau, wie viel ist jetzt da geschönt. Ist es jetzt quasi auch gleichzeitig ein Werbekatalog oder ist es wirklich jetzt noch, ist es Journalismus? Sind da auch kritische Töne drin? Lässt sich da nicht so ganz, also der ist schon ziemlich nah drin und nah dran und da entstehen ja natürlich auch, also man merkt schon, dass er auch, wie sagt man da, gut, mit gutem, wie sagt man das denn? Also er ist sehr gutmütig. Ich weiß ja nicht, was du sagen willst. Eher gutmütig gegenüber dem Produkt, was
okay, da ja, da entsteht. Okay, ja, stimmt, aber das ist also ja auch.
Er sucht sich schon auch die Sachen aus, die ihn selber irgendwie reizen und interessieren. Also man kann jetzt, glaube ich, nicht erwarten, dass er bei sowas wie Sonic Boom irgendwie ein Jahr dabei ist und dann das Ding irgendwie zerreißt.
Ja gut, klar, das stimmt schon. Und gerade Jeff Keighley ist ja auch der Jubelperser vor dem Herrn. Das hatten wir ja auch letztens bei den Game Awards. Jetzt hab ich Bock
auf Chips, verdammt.
Also das merkst du ja auch schon, dass er in den Interviews bei den Game Awards war das ja auch wieder so. Da war ja alles irgendwie awesome game und good job und still very successful und sowas. Und das war halt
er so. Er erinnert mich immer so ein bisschen an diesen Papstbotschafter, der beim Vatikan arbeitet vom ZDF. Da hat man auch immer das Gefühl, dass das nicht der kritischste aller Journalisten ist.
Ja.
Vatikan-Experte.
Das auf jeden Fall.
Mir fällt gerade mit Schrecken auf, ich habe gerade mal nebenher geguckt, weil ich die Folge hier verlinken wollte zu Titanfall. Wir haben tatsächlich, ich glaube, 3 oder 4 Mal über Diablo 4 gesprochen, aber nie über die Titanfall finale Version. Wir haben nur über die Titanfall Beta gesprochen. Müssen wir mal noch nachholen, glaube ich.
Ja, wenn es für PS4 rauskommt, spreche ich da sofort drüber. Also
genau, ja.
Hier, Respawn. Ich krieg dann wieder ewig viel Hass Kommentare, weil ich mich ja dreist über ein Spiel, was schon länger draußen ist, nochmal zu sprechen. bei The Swapper. mein Raumer-Moment 2014. aber das ist mir egal. Wenn ja, ich ein Spiel also mag.
Wir reden auf jeden Fall nochmal über Titanfall. Wir hätten ja auch nochmal über Plants vs. Zombies Garden Warfare gesprochen, als es für die PS4 ein halbes Jahr später kam, aber wollte dann ja auch keiner mehr. Hatte der Michael da auch schon besprochen, gell?
Ja.
Kam, glaube ich, auch in dem Zeitraum, aber.
Kam das da? Ja, nee, kam ein bisschen später, kam glaube ich im Sommer oder so.
Aber. Genau, aber Titanfall, okay. Dann kamen noch weitere große Sachen. Ihr hattet euch beide auch auf das Metal Gear Solid 5 Preview Release quasi gefreut. Das war so eine Ground Zeroes Vorab-Version, was schon mal auf der Engine läuft, aber quasi ein vorgeschobener DLC, nenne ich es jetzt mal. So eine kleine Side-Mission, die noch nicht irgendwas groß mit dem Hauptspiel zu tun hat, aber wie so ein Mini-Prequel oder sowas könnten wir es vielleicht bezeichnen.
Piloten, würde ich sagen, wenn es sowas gäbe im Spiel.
Pilotfolge, ja. Vorfinanzierung aus Marketing-Sicht.
Ja, also eigentlich ist es ein klassischer Pilot, weil du kriegst im Prinzip das aber Setting.
Gibt's ja in der Spieleszene eher selten sowas.
Gibt's gar nicht, glaube ich, oder? Kann mich ja das jemals, aber ist es quasi wie so, ja, wie halt bei einem Film, wo man, oder bei einer Serie, wo man halt auch sagt, gut, es gibt einen Piloten, der dauert halt 1,5 Stunden, also sprich nicht ganz so lang wie der Rest der Staffel dann, aber halt doch irgendwie ein bisschen länger und nimmt sich halt Zeit, mal die Charaktere oder irgendwie Spannung auf das Hauptspiel zu erzeugen oder auf die Hauptserie. Und das Also das Ground Zeroes hat bei mir genau das geschafft. Es hat mir wirklich super Laune gemacht auf das Hauptspiel. Gleiches Problem wieder, es ist halt einfach zu lange her jetzt wieder. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, okay, im März kommt dann Ground Zeroes und da hat man voll Bock drauf und dann kommt so im September, November das Hauptspiel und jetzt ist halt schon wieder irgendwie dann wahrscheinlich über 1,5 Jahre später, weil ich meine, glaube für Metal Gear Solid 5 Phantom Pain gibt's immer noch kein finales Release-Datum, oder?
Mhm.
Okay, also wieder lange warten. Ja, Micha, ich weiß, was du meinst. Wenn das gut wird, dann warte ich da auch gerne.
Klar, das wird bestimmt interessant. Das hat Hideo Kojima. Ja. Aber der hat so einen Sonderstatus in der Branche, dass er halt solche Sachen auch einfach mal reißen kann. Einfach mal so einen Epilog rausbringen. Und die Leute reißen ihn das ja auch tatsächlich
aus. Das war das, was ich gesucht habe, genau.
Genau, also die reißen ihn das ja auch wirklich tatsächlich aus den Händen. Eigentlich ist es ein Prolog, ne? Natürlich, wie versprochen. Aber die reißen ihn das natürlich aus den Händen.
Ja, nee, also ich mochte auch dieses ganze, oh, jetzt ist es alles Open World und du hast wirklich verschiedene Lösungsansätze und da war auch wirklich mal diese eine Mission ganz interessant, weil du hast ja wirklich nur diesen einen Compound, also dieses Guantanamo Bay, in das du da eindringen musst, aber weil das so kurz ist, kann man auch wirklich sich mal die Zeit nehmen und es irgendwie 3-4 Mal probieren und dann stellst du wirklich fest, okay, es gibt total viele verschiedene Möglichkeiten. Ich kann irgendwie hier auf die Ladeklappe dieses LKWs klettern und mich dann reinfahren lassen in das Camp. Ich kann hier hinten über den Zaun klettern. Ich kann hier auf den Überwachungsturm klettern und dann erstmal runtersnipern. Ich kann unten durch die Kanalisation, durch so Abwassertunnel reinkommen. Und das kann man halt alles dann irgendwie in diesem Ground Zero schon mal ausprobieren, wie das dann hoffentlich im Hauptspiel wird. Und das fand ich total geil, weil das war halt so, okay, das ist einfach der nächste logische Schritt für dieses Metal Gear Solid-Universum, dass du halt mal wirklich Open World machst und dem Spieler die Möglichkeit gibst, auch selber zu entscheiden, wie er schleichend vorankommen möchte. Und
also aber gab ja auch einen ganz schönen Shitstorm, ne? Wegen den Audiokassetten, die du da freischalten kannst, dass da eine Vergewaltigung impliziert wird. Das mitgekriegt?
Es gab halt eine große Diskussion auf jeden Fall, ja, ja.
Ja, da waren ja ganz schön viele sehr, sehr ernüchtert teilweise auch und teilweise aber auch einfach sehr wütend, dass solche Themen überhaupt in dem Spiel vorkamen.
Aber warum?
Aber das ist eine Rede, ich weiß auch nicht.
Also die Szene ist ja nicht da zu deiner Belustigung oder zu deinem Spaß, sondern sie sollte ja irgendwie zeigen, okay, da werden halt in diesem Camp Leute misshandelt auf übelste Weise und das ist das Böse, was da regiert. Also
ich glaube, die Hauptkritik war, dass das es einfach nicht so gut geschrieben ist. Also wenn man sich mit solchen, und das stimmt ja auch irgendwo, wenn man sich solchen Themen widmet, dann muss man talentierte Leute da dran lassen, die sowas auch entsprechend anpacken können. Und so sehr wir Hideo Kojima auch mögen, ich mag den halt total, aber der hat für solche Sachen einfach nicht das Händchen und deswegen waren gerade diese Sequenzen sehr schlecht.
Also ich habe manchmal das Gefühl, da wird sich auf irgendwas gestürzt, ohne dass man die Zusammenhänge kennt. Also klassisches Beispiel ist die Folterszene in GTA 5, die, wenn man die wirklich von vorne bis Anfang spielt, ist es eine perfekte Sozialpolitik-Satire, die
Kritik an Role,
genau, die könnte, Racial
Profiling und so.
Genau, genau. Kritik an Racial Profiling, Kritik an dem ganzen Folter, der, also ich meine, ist ja aktueller denn je jetzt, wo die USA gerade ihren Torture Reporter veröffentlicht haben, und dann die Quintessenz ist so dieses Folter bringt eigentlich überhaupt nichts. Oh, no shit, Sherlock, das hätte ich euch auch sagen können vor 9/11. Und wie gesagt, und da wird halt eine Szene irgendwie so 20 Sekunden Schnipsel rausgefummelt, dann sagt man, ja, hier Folterszene, voll krass, voll Skandal. Und
ich glaube, die Kritik halt bezog sich darauf, Entschuldigung, ja.
Nee, mach. Ich habe mich in Rage geredet.
Die Kritik bezog sich darauf, haben wir in der Folge, glaube ich, auch, Folge 966 haben wir darüber auch gesprochen. Es wird so als Schockmoment benutzt und ist nicht so gut geschrieben, als dass es dich auch irgendwie emotional betrifft oder abholt oder mit irgendwie Taktgefühl behandelt wird, sondern es ist so als oh, schau her, da hier findet eine Vergewaltigung statt, also ist es irgendwie böse. Also es war nicht sehr gut eingesetzt.
Aber es ist aber auch kein zentraler Aspekt des Spiels. Das ist eine Audiokassette, die du wirklich nur per Zufall finden kannst, wenn du
Aber es gab ja dann auch noch diesen Torture-Porn am Ende mit den Kassetten, die dann da rausgeschnitten wurden aus dem Körper und so. Das war
ja und natürlich,
das war nicht sehr fingerspitzen.
Und natürlich war die Bombe ja auch an einem besonderen Platz platziert. Dürfen wir auch nicht vergessen. Also insofern, das nächste Spiel, also das volle Spiel, wird zeigen, in welchem Kontext das alles steht und vor allen Dingen, wie diese ganzen Puzzleteile zusammenpassen. Ich habe auf jeden Fall Interesse, das weiter zu beobachten und mir auch weiter in Ruhe anzugucken. Denn ich glaube, dass sich der Kojima schon was dabei gedacht hat und dass der natürlich auch mit seinem Prolog provoziert. Also ich denke mal, das wird er ganz bewusst machen. Der Typ ist ja nicht blöd. Aber
Aber man ist sich bei ihm immer nicht so ganz sicher, was
genau.
Also einerseits hat er diese Themen drin, eben diese Vergewaltigungsthematik, und dann aber auch steht er auf der Gamescom irgendwie da und zeigt eine Szene, wie man irgendwie sexy Pin-Up-Girls auf Kartons geklebt hat, um sich damit zu verstecken und Leute abzulenken, und süße kleine Hündchen, die irgendwie mit Herzchen dann. Also, weißt du, so dieser Stilbruch zwischen diesen total ernsten Themen und diesem völlig übertreten Quatsch. Und das wird sich jetzt erst zeigen, was in dem wirklichen Spiel, was dann, wie das dann alles in Verbindung
miteinander steht. Macht's ja zugegebenermaßen auch ziemlich interessant, ne? Also ja. diese etwas kuriose Mischung. Also ich bin selbst gespannt, wie es dann in, wie hieß das? Phantom Pain heißt das, glaube ich, ne? Was dann jetzt als nächstes kommt. Also wie das aussehen wird und wie das im Kontext steht, das, was man vom Phantom Pain auch sieht, sieht ja auch herbe krass und super spannend aus.
Herbe krass.
Ja, also ich war total geflasht.
Du magst deine Spiele wie dein Bier. Herbe.
Aber ich weiß, ist ja diese Moby Dick-Referenz da drin. Er hat ja auch diesen PR-Stunt mit der Firma, die es eigentlich nicht gibt, auch wieder so eine Moby Dick-Referenz da irgendwie eingebaut. Ich finde das spannend. Also das ist auf jeden Fall kein langweiliger Spieldesigner, der Kojima, und der denkt sich ja auch seinen Teil. Aber die Kritik wird er sich jetzt für diesen isolierten Part natürlich schon gefallen lassen müssen. Also ich glaube auch, dass die...
Aber er soll jetzt mal liefern. Soll jetzt mal kommen, ja. Weil die Mechanik hat schon wirklich Spaß gemacht.
Genau. Hauptsache geil abliefern.
Und es hat Jack Bauer...
Was? Ach so. Ja, der Dings. Wie heißt der nochmal?
Jack Bauer. Kiefer Sutherland.
Ja. Nein, Kiefer Sutherland, genau.
Ja. Ja. Doch. Ja, also der macht es schon ganz ordentlich, aber ich möchte halt David Hayter haben.
Ja, ich glaube ja immer noch, dass beide im Spiel sind. Also,
meinst du, es gibt noch einen?
Ja, es passt doch nichts besser als zu diesem Spiel, als wenn dann Kiefer Sutherland halt irgendwie ein Klon oder sonst irgendjemand spricht und der David Hayter kommt dann als der Echte. Also solche Momente gibt es doch immer in solchen Spielen. Ja. Und ich glaube, dass er, dass der nicht so einfach zack einen rauswirft und einfach nur wegen dem Namen den Jack Bauer da jetzt geholt hat. Das wird schon alles irgendwie so ein Twist haben.
Genau, also wenn es Kojima ist, dann wurde irgendwie aus der Hand von David Hayter wurde Jack Bauer geklont und ist aber eigentlich mit kleinen Mikroorganismen wird er nur am Leben gehalten, die durch seine Blutbahnen laufen und ihn von ihm
reparieren. Also irgendwas
passiert dann. Ja, was man halt so kennt, Kojima-Quatsch halt.
Genau.
Ja, dann ein Spiel, von dem ich glaube, dass die Xbox One-Besitzer etwas neidisch auf die PS4-Besitzer geschaut haben, nämlich Infamous Second Son.
Mhm.
War ein schönes.
Die andere Seite Exklusivgeschichte, genau.
Die andere Seite.
Ja.
Die andere Seite.
Also war jetzt kein Jahrhundertspiel, wo man jetzt sagte, wird man jetzt irgendwie, es wird jetzt ein moderner Klassiker werden, aber mir hat es großen Spaß gemacht, fand es sehr unterhaltsam. Schöner Open-World-Quatsch, nenne ich es jetzt mal, also weil es Quatsch im positiven Sinn, also man hatte halt einfach Spaß, irgendwie durch die Luft zu fliegen und dann die Neon-Sachen zu schießen oder irgendwie mit dem Rauch so an der Wand hoch zu fliegen und dann oben übers Gebäude drüber und dann sich nach vorne zu beamen und dann wieder in irgendeinen Lüftungsschacht rein und dann fliegst du wieder unten raus und einfach so dieser Spaß am Bewegen durch die Welt, den fand ich schon sehr cool und es hatte
dann ein richtig schöner Launch-Titel, wenn ich es jetzt mal noch als Launch-Titel bezeichnen kann, weil man sich einfach auch nicht satt sehen konnte an dieser Stadt. Also es war einfach toll, gerade ich habe kurz davor dann ja GTA gespielt, im Quartal davor, GTA 5, wo die Stadt ja schon sehr beeindruckend war. Und dann kommst du aber auf dieser PS4, kletterst da auf die Space Needle hoch und guckst dich da um und denkst einfach nur so, wow, wie geil. Und dann zischst du als Neonstrahl durch die Nacht in dieser hochauflösenden Stadt und dann dachte ich schon so, okay, macht schon ordentlich Spaß, auf dieser Konsole irgendwie solche Spiele zu spielen. Technisch auf jeden Fall beeindruckend. Dadurch, dass es ein Exklusivtitel war, hatte ich auch das Gefühl, dass die irgendwie besonders gut mit der Technik auch schon umgehen konnten. Und ich dachte, wenn das eins dieser Spiele ist, die in den ersten Monaten für so eine Konsole rauskommen, dann kann das ja eigentlich nur ein gutes Jahr werden. Wenn man so bedenkt, was God of War damals aus der PS3 in den letzten Monaten rausgeholt hat, dachte ich, steht da uns da einiges bevor. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen, weil Infamous sah schon richtig gut aus, aber spielerisch hat es halt noch nicht diesen Sprung gemacht, den die Grafik irgendwie gemacht hat. Es war sehr wiederholend, alles, was du da drin gemacht hast. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber es war trotzdem, irgendwas hat noch gefehlt, so im Endeffekt. Was Neues, was die Konsolen jetzt können, was vorher noch nicht ging. Das Gleiche, was wir eben in diesem ein Jahr Next-Gen besprochen haben, dass noch so dieser Schlüsselmoment fehlt mir noch. Und den hat Infamous auch nicht gebracht.
Nee, es war halt tatsächlich, es fühlte sich halt an wie ein grafisch etwas aufgebohrtes Spiel, ja, was man aber eigentlich schon so von dem ganzen Spielinhalten aus der Last Gen kennt.
Genau.
Fand ich. Jetzt traut sich niemand, irgendwas zum nächsten Spiel zu sagen.
Ich habe Infamous leider nicht gespielt.
Ach so, okay,
ich finde, es sieht geil aus, aber ich hatte einfach noch nicht die Chance dazu. Wären da platzende Köpfe vorgekommen, hätte ich es wahrscheinlich eher angespielt.
Wollte ich nämlich gerade sagen, die Xbox One-Leute, die gesagt haben, oh, ich bin aber neidisch auf Infamous, die sagen sich halt jetzt, wieso, ich habe doch Sunset Overdrive, aber da werden wir später dazu kommen. Ja gut, dann
Micha, aber du hast doch bestimmt Dark Souls 2 gespielt, oder? Da sind die Köpfe dann wahrscheinlich eher gerollt. Hallo?
Ja, Micha will nicht zu Dark Souls 2 sagen, weil es ist das langweiligste, uninteressanteste, schlechteste Spiel dieses Jahres.
Ich glaube, er ist einfach rausgeflogen.
Schöne Grüße an Tim. Ja.
Genau. Also Micha wollte sagen, Dark Souls 2 ist der größte Scheiß, den er je gespielt hat. Tim hat überhaupt nichts auf dem Kasten. So, wo bleibt er denn? Na gut, dann reden wir halt über ein anderes Spiel, solange Micha rausgeflogen ist. Und zwar mein, ich glaube sogar fast, weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen kann, aber ist auf jeden Fall auf der Kandidatenliste für mein Spiel des Jahres. Ich habe mich unglaublich drauf gefreut und hatte wahnsinnig Spaß mit South Park Stick of Truth. Hat mich auf so vielen Ebenen abgeholt und finde es auch jetzt rückblickend eins meiner absoluten Highlights dieses Jahr. Stehe ich aber, glaube ich, alleine hier im Podcast damit, oder?
Ja, ich bin halt nicht der South Park-Fan. Muss da ganz ehrlich zugeben, die Vorlage war jetzt noch nie mein Liebling. Und dann so gut wie schlecht ist das halt der Aspekt, dass man halt sagt, ja gut, wenn du die Vorlage nicht magst, dann wirst du auch mit dem Spiel nicht warm werden, weil das Spiel halt, das muss ich schon anerkennen, einfach aussieht wie eine nachspielbare Episode. Und der ganze Humor und alles, was so, ich glaube, das war ja mal so ein bisschen das Problem, dass sie bei South Park dann irgendwie sowas wie ein Karting-Spiel oder ein Ego-Shooter gemacht hat, oder also so ein Third-Person-Shooter, glaube ich, gab es auch mal so ein Spiel mit so Schneebällen und sowas, oder? Kann ich mich erinnern?
Ja, ganz schlimm, wo genau, man draufpinkeln konnte und so.
Ja, genau. Aber das Draufpinkeln würde ja den South Park-Humor noch treffen, aber das wirkt jetzt.
Ja, aber das war auch schon alles, was da South Park dran war, ja. Nee, das war das erste richtig gute Spiel, was diese Welt eben mit Respekt behandelt hat. Also du hattest, die Erwartungshaltung war von mir, es ist eine spielbare Folge. Ja, es ist die South Park-Welt zum selber Mitspielen und genau das ist es auch geworden und noch viel mehr, weil es eben diese Welt, diese Serie verbunden hat mit Videospielhumor und Thematik und man hat einfach Trey Parker und Matt Stone angemerkt, wie intensiv die an diesem Spiel auch mitgearbeitet haben. Es war 100%, ich sage jetzt absichtlich nicht 120, es war 100% South Park, aber eben auch mit ganz, ganz viel Respekt gegenüber JRPGs und Rollenspiel-Tropes und dieser ganzen, wie man ein Videospiel spielt. Es war gar nicht so arg, dass die vierte Wand durchbrochen wurde, aber die Charaktere selber haben zum Beispiel auch ein Spiel gespielt, nämlich ein Live-Action-Roleplay-Game und dadurch konnten sie halt auf sehr vielen Ebenen agieren mit dieser Thematik, mit dir als Spieler, sowohl als auch mit den Charakteren da drin, dass es ja trotzdem immer noch Kinder sind, und trotzdem aber dir ein spannendes Rollenspiel irgendwie zur Hand geben, weil diese Mechaniken trotzdem auch funktioniert haben, auch wenn der Mega-Helm mit 50 plus Wertung halt nur Alufolie war, was um den Kopf von Butters gewickelt wurde, weißt du?
Ja, aber es war natürlich ein super Kniff, weil für die Kinder war halt der Keller vom Nachbarn der Dragon Slayer oder was weiß ich was. Und genau. Dann hast du das halt als Spieler auch so wahrgenommen, ne? Weil es halt in dem Moment für die Kinder in ihrer Spielwelt war das halt der Drachen, genau. Die Drachenhöhle. Und dann hast du das im Spiel auch dann irgendwie so erkannt. Und ich glaube, das war eine super gute Idee, das irgendwie so dann da einzubauen. Und der zweite Punkt war, was du ja auch schon gesagt hast, dass sie halt einfach irgendwie diesen Humor haben rüber retten können.
Und es hat Obsidian produziert und mitgeschrieben und die haben ja sowieso einen Stein bei mir im Brett. Obsidian hat es wirklich perfekt hingekriegt, dieses Spiel einzufangen und auch spielerisch interessant zu machen. Bin schwer begeistert gewesen und es hat auch dann die Story trägt sich auch. Also dieses Gimmick, dass die Kinder denken, sie spielen dieses Spiel, ist halt da am Anfang, aber der verschwindet dann auch irgendwann. Ganz South Park-typisch gibt's dann halt bestimmte Entwicklungen, die dann passieren, dass die Kinder dann halt doch im Mittelpunkt der Geschichte stehen und eine viel größere Thematik sich noch auf hintendran aufbricht. Und es hat auch wahnsinnig viel Fanservice. Also Al Gore kommt genauso drin vor wie der Vibrator von Cartmans Mom
und die Analsonde also natürlich.
Und die Analsonde natürlich. Also sowohl von der allerersten Folge bis zu irgendwie aktuelleren Themen ist alles drin, was du irgendwie an South Park irgendwie magst oder gut findest. Und selbst wenn man South Park nicht alle Folgen kennt, ist es trotzdem noch lustig genug, weil diese Gags halt auch für sich so nochmal gut funktionieren. Ja. Und es gibt Nazi-Kühe. Das war ja auch so ein Thema, dass es in Deutschland dann nochmal zurückgezogen werden musste und es gab dann eine PC-Version ab 18, die gab es dann auf Steam, die Konsolenversion war dann aber komischerweise ab 16 und war dann zensiert, also es gab zum Glück dann irgendwie nicht so viel spielerische Unterschiede, aber so ein paar Sachen haben dann gefehlt, also gerade so Analsonde zum Beispiel, die war dann irgendwie weg in der Konsolenversion. War jetzt nicht so dramatisch, kann man sich kurz auf YouTube angucken, 2 Minuten, was da der Unterschied ist. Ansonsten auch perfekt synchronisiert und haben wir ja auch gesagt, Matt Stone hat sogar Kevin Spacey geschlagen. Nee, Trey Parker hat, glaube ich, den Award gekriegt.
Ja.
Trey Parker hat Kevin Spacey geschlagen im Schauspielen.
Ich fand das immer so witzig, dass bei South Park gerade so auf Twitter so viele Leute sich so unglaublich stark dafür gemacht haben, dass die Hakenkreuz wieder reinkommen. Finde ich total bizarr. Total
bizarr. Es wäre halt eine gute Gelegenheit gewesen. Ja. Nee, ja, es wäre halt eine gute Gelegenheit gewesen, dieses was Filme und Serien dürfen, nämlich eben im Kontext, im historischen Kontext Hakenkreuze abzubilden. Hätte hier bei Hearthstone eben auch, wäre das der richtige Moment gewesen, sag ich mal, wenn
in ein Hearthstone, Publisher, wo gibt's da Hakenkreuze jetzt?
Entschuldigung. Habt ihr nicht die Hakenkreuz-Version von Hearthstone?
Da muss ich es vielleicht auch nochmal spielen, ja.
Ach so, ja, komisch. Bei South Park in der Serie ist es ja auch kein Problem und deswegen war es halt komisch, dass es beim Spielen ein Problem ist, weil es dann auf einmal halt ein interaktives Medium ist, haben wir in der Folge auch ausführlich besprochen. Das wäre halt eine gute Gelegenheit gewesen, das mal auf den gleichen Stand zu bringen. Aber ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen, dass Leute sich dafür einsetzen, dass man wieder Hakenkreuze irgendwo abbilden darf. Es war halt nur einfach so ein komischer Bruch zwischen der Serie, wo es okay ist, und dem interaktiven Medium, wo es nicht mehr okay ist. Aber haben wir ja, wie gesagt, auch besprochen, es müsste halt mal ein Publisher dieses Risiko eingehen, aber dass da eben auch persönliche Verantwortung dann von Spiele-Publishern dahinter steht, dass eben ein Produzent dann eben auch ins Gefängnis kommen könnte dafür in Deutschland, wenn es eben nicht erlaubt wäre. Aus dem Aspekt ist es auch nachvollziehbar, dass es keiner macht.
Ich glaube, da müsste halt tatsächlich mal sich der Branchenverband der Bio hinstellen und sagen, so, wir stellen uns jetzt komplett als alle Publisher hinter diesen einen Publisher, damit der im Prinzip nicht seinen Kopf dafür hinhalten muss. Und wir anderen stehen da dahinter und vielleicht nach Möglichkeit mal versuchen, eben nicht an irgendeinem großen, wichtigen Spiel, sondern halt es wirklich einfach mal einen Präzedenzfall da versuchen anzustreben. Und das geht aber halt nur gemeinsam, weil das natürlich ein einzelner Publisher beziehungsweise ein irgendwie der Deutschlandchef von Ubisoft jetzt sagt, er, also ich gehe jetzt nicht in den Knast, nur damit ich dann nachher sagen kann, ja, aber wir haben es ja zumindest probiert, aber er wird dann für Verbreitung von verfassungsfeindlichem Material haften muss. No. Das kann ich dann schon nachvollziehen. Das würde ich
und vor allem bräuchten wir ein anderes Anliegen dafür. Also ich glaube, die Videospielbranche hat andere Sorgen, als sich jetzt quasi in der Tagesschau wiederzusehen.
Für
der
Videospielbranche Deutschland kämpft für setzt sich
dafür ein, dass Hakenkreuze abgebildet werden dürfen. Also es müsste irgendwas geben, wo die Hakenkreuze quasi nebenbei wieder mit abgebildet werden dürften, weil quasi das dann im, unter dem Kunstaspekt irgendwie läuft, aber sich dafür stark zu machen, macht einfach auch gar keinen Sinn.
Ja, aber es ist natürlich extrem, extrem absurd, weil dann solche Situationen entstehen, wie dass der Kultusminister voll stolz drauf ist, dass Inglourious Basterds mit deutschen Steuermitteln gefördert wurde und irgendwie im Studio Babelsberg Teil der Szenen gedreht wurden und dass das ja quasi fast ein deutscher Film ist und wie erfolgreich der war. Und aber dann so ein Kultusminister möchte dann nicht irgendwie den deutschen Computerspielpreis irgendwie gemeinsam mit der Politik parteiübergreifend fördern. Also wo man sich denkt, okay, naja, das ist dann schon so ein bisschen ewig gestrig, beziehungsweise da wird dann ganz eindeutig mit zweierlei Maß gemessen, dass halt ein wirklich wo man jetzt sagt, okay, Inglourious Basterds ist jetzt nicht unbedingt eine Fingerspitzengefühl-Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg, die historisch wertvoll ist. Und,
das war ganz schöner Trash, ja. Das ist halt eigentlich, also die Leute waren halt alle so geflasht, dass es halt ein Tarantino-Film ist und Tarantino hat halt schon einen gewissen Ruf, aber Tarantino macht halt eben auch ganz schön viel Scheiße, wenn man ganz ehrlich ist. Und nur weil, das schwingt halt dieser Name mit. Aber
das ist doch Kult, Alter.
Ja, wenn es Kult ist, alte Filme zu zitieren und nichts Eigenes zu schaffen, ist natürlich schon geile Kunst. Aber die
Alter, jetzt leg dich hier nicht mit Tarantino an. Aber die Sache aber ist, lass uns doch über Wolfenstein reden in der nächsten Folge.
Stimmt, darüber können wir dann nochmal reden. Aber die Sache ist halt eben, also ich verstehe ja, dass man über Zensur und so und gerade bei South Park, dass man darüber mal sprechen muss und das diskutieren ist. Aber ich persönlich als Verbraucher, ich würde mir da nicht so viel. Also die Zensuren, die da waren, betrafen hauptsächlich die Hakenkreuz wie bei den Nazikühen und solche Sachen. Und es ist für mich als Verbraucher nicht unbedingt so viel Atem wert, mich dafür einzusetzen, dass da irgendwelche Nazi-Binden auftauchen. Versteht ihr? Also
nee, natürlich Quatsch. Also
genau. Also ich kann natürlich sagen, finde ich doof. Ist schade, dass wir das jetzt nicht so kriegen wie sonst überall. Aber es gibt nun mal bestimmte Befindlichkeiten in gewissen Ländern, die beachtet werden müssen, weil Deutschland. Und also sie haben ja wenigstens noch einen lustigen Weg gefunden, um die Länder zu verarschen. Die haben dann ja für Australien und für Amerika und für Deutschland ja extra solche Schilder irgendwie gemacht, wo bei Australien weint ein Koala-Bär oder sowas, was dann wiederum sehr lustig ist. Aber mein Gott, also diese Riesenaufregung habe ich dann auch nicht verstanden. Also ich fand es dann schade, dass dann bei der Alien-Arsch-Sonne vielleicht ein bisschen was gefehlt hat. Aber als ich dann später gespielt habe, ist es auch nicht bemerkt, ehrlich gesagt.
Es hat nur ein Quicktime-Event gefehlt. Also die Box war lustiger als das Minispielchen, die da eingeblendet
wurde. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit den Robotern in Half-Life 1 oder so, weißt du? Also es ist jetzt nicht so ein Riesen-Einschnitt, dass es komplett kaputt ist. Und Trey Parker, klar, dass die sich da ein bisschen angepisst fühlen, weil die wollen natürlich, für die ist das alles Satire und für die ist das freie Entfaltung. Und da war halt eben, ich weiß nicht, also es war ein Riesenwirbel eigentlich. Also hätten die es nie gesagt, hätte es nie irgendjemand bemerkt. Dann wäre es vielleicht mal später bei schnittberichte.de oder so aufgetaucht und fertig.
Ich fand die Diskussion sinnvoll, aber eben, da braucht es irgendwie ein anderes Thema, wo sowas dann mittransportiert wird. Aber es ist wichtig, diese Diskussion immer wieder zu führen, wenn solche Themen kommen, damit eben halt auch das im Gespräch bleibt einfach, welchen Stellenwert Spiele haben im Vergleich in Deutschland. Fand ich schon in Ordnung.
Mhm. Micha, wir haben in deiner Abwesenheit noch ganz kurz uns drüber einig, oder sind uns darüber einig geworden, dass Dark Souls 2 ein völlig überhypter, überschätzter Scheiß ist.
Und dass Tim nichts kann.
Ja. Achso, und das habt ihr natürlich erst gemacht, als ich rausgeflogen bin.
Ja, wir haben dich deswegen ganz kurz rausgekickt.
Wir haben es dir in den Mund gelegt.
Ja. Ja. Ach so. Nein, das stimmt nicht. Ach, Dark Souls,
Gegendarstellung.
Da kann ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen, oder? Also ich meine, man liebt oder man hasst es. Dark Souls. Es ist ein Spiel für ein ganz bestimmtes Publikum. Sehr, sehr viele Leute werden die Dark Souls-Reihe oder Demon's Souls oder was jetzt auch demnächst alles aus der Feder der entsprechenden Designer kommt, verteidigen. Ich habe jetzt aber auch generell, ich habe jetzt sehr viel später, da werden wir später nochmal drüber reden, Lords of the Fallen gespielt und ich finde diese Art von Spiel super geil, dass man da irgendwie sich Meter für Meter vorkämpfen muss und man hat so eine super eklige, lebensfeindliche Welt. Ist eigentlich fühlt sich das für mich schon fast wie ein Survival-Horror-Spiel an, nur dass es eben nicht so richtig Horror ist, sondern alles so eingebettet wird in so ein Fantasy-Szenario. Und ich finde das unheimlich reizvoll. Und was ich toll finde, also die Lobgesänge über Dark Souls kennt ihr ja alle, ich will euch da jetzt nicht ein Kotelett ans Ohr reden, aber was ich wirklich großartig auch finde, ist bei Dark Souls 2, dass die Geschichte auch so indirekt erzählt wird, also hauptsächlich über die Umgebung und dass man sehr, sehr wenig Leuten begegnet, die dir irgendwas vorerzählen. Weil es gibt ganz viele, also wir hatten vorhin Final Fantasy 13.3 genannt und das ist jetzt genau Gegenteil. Da kommst du in den Raum und dann gibt's einen Dialog und dann gehst du woanders hin, dann gibt's wieder einen Dialog und das ist auch eine schöne Art von Spiel, aber Dark Souls hat so einen komplett anderen Ansatz, die Geschichte zu erzählen und den Spieler darzubringen. Und wenn ihn das null interessiert, kann der einfach durch die Welt gehen und spielen. Aber wenn du willst, kannst du da richtig tief reingraben in diese Mythologie. Und das ist eigentlich sehr geil. Und gerade die drei Teile zusammen ergeben ein super interessantes, großes Dark-Fantasy-Gesamtbild, finde ich, bin ich großer Fan von. Also, geiles Ding. Aber mehr will ich gar nicht sagen. Also, man liebt es, man hasst es, es ist kackschwer. Ist vielleicht auch nicht ganz so gut wie Dark Souls 1 und Demon's Souls hat mir nach wie vor immer noch am besten von allen dreien gefallen, aber ich fand Dark Souls für sich genommen trotzdem immer noch so gut, dass ich wahrscheinlich noch sehr viel Zeit damit verbringen werde. Ich habe nämlich noch nicht alles geschafft. Jetzt hat er da heimlich zwei Sachen raus. Jetzt hat er eigentlich, deshalb, irgendwas hat er doch jetzt aus der Liste rauskopiert.
Ja, Hearthstone stand da noch drin für März. Aber das haben wir wegen den Hakenkreuzen.
Wir haben es im April nochmal drin. Hearthstone ist rausgeschnitten wegen den Hakenkreuzen.
Stimmt, das ist auch sowas, wo man halt irgendwie sagen muss, das kommt jetzt immer häufiger vor. Auf den Konsolen noch nicht so, also zumindest noch nicht offiziell. Aber dass halt Spiele jetzt einfach länger irgendwie in so einem Beta-Stadion sind. Also Hearthstone hat im Prinzip kein Veröffentlichungsdatum, sondern es kam halt mal raus und dann konnte man so Early Access-mäßig, konnten halt schon ein paar Leute reinspielen, dann gab es irgendwie eine Beta, dann gab es eine Open Beta und dann so irgendwie so nach und nach ist das immer weiter erweitert worden und ich weiß aktuell immer noch nicht, ob es jetzt wirklich schon eigentlich offiziell released ist oder ob da...
Ja, klar. Okay. Also Hearthstone ist ja dann für iOS dann auch erschienen und das ist jetzt schon richtig draußen. Ja, ja, genau. Aber klar, die anderen Blizzard-Sachen zum Beispiel, da Heroes of the Storm zum Beispiel ist jetzt ja auch schon über ein Jahr oder so in der Alpha. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich Hearthstone angefangen habe. Also ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, das war schon im Dezember, dass da irgendwie die Beta lief auf PC. Aber ich habe jetzt mal aufgeschrieben, April, Hearthstone iOS, wobei ich mir jetzt auch nicht mehr genau sicher bin. Aber das ist auch auf jeden Fall ein Trend dieses Jahr, dieses Wasteland 2 zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wann ich das zum ersten Mal davon gehört habe, wann das rauskam, wann ich die Open Beta hatte. Das verschwimmt dann so übers Jahr gesehen und man kann es überhaupt nicht mehr zuordnen, wann das überhaupt, weil die Leute auch unterschiedlich oft dann drüber reden. Also die Backer reden dann die ganze Zeit schon drüber und dann gibt's wieder ein paar, die kaufen sich dann für die Beta oder den Early Access. Finde ich einen Trend, der mir irgendwie nicht so gefallen hat dieses Jahr. Dieses Early Access bringt mich irgendwie völlig durcheinander in meinem Konzept. Komme damit irgendwie gar nicht klar.
Ja, also klar komme ich damit schon. Ich finde halt nur immer, dass man oft sich den Spaß am Spiel schon so ein bisschen kaputt spielt vorab. Weil das meine ich.
Ja. Ach so, okay. Ich kann damit nicht umgehen mit diesem. Ich habe für mich jetzt einfach beschlossen, dass ich keine Early Access Geschichten mehr mache, weil, also auch sowas wie Elite zum Beispiel. Ich freue mich total darauf, das mal zu spielen, aber ich habe es die ganze Zeit jetzt hier schon irgendwie so als Gamma und Beta und Early Access und wie gesagt, Wasteland 2 habe ich in dem Podcast ja auch gesagt, als es dann rauskam, hatte ich auf einmal irgendwie gar nicht mehr so Lust, weil diese Vorfreude irgendwie schon so abgeebbt war, weil ich irgendwie dachte, das ist schon so verbraucht irgendwie. Und die Sachen, die ich mir dann als Early Version mal angeschaut hatte, die haben dann stellenweise waren dann noch nicht ganz fertig oder es war noch nicht ganz vertont. Da nimmt man sich dann auch wieder den Spaß. Also ich habe für mich dieses Jahr auf jeden Fall den Schluss gezogen, dass ich Spiele erst wieder spiele, wenn sie irgendwie zum Release dann wirklich da sind.
Was aber auch nicht bedeutet, dass sie dann fertig sind.
Ja. Nee. Ein weiterer Trend dieses Jahr.
So, ja. Gut, dann haben wir es für Quartal 1.
Da steht Dings? Noch was. Außer du willst noch was zu Naissance sagen oder was auch immer das ist.
Ja, es ist eigentlich Französisch für Entstehung, aber da haben die dann noch ein E dran gehangen. Da würde ich gerne ganz kurz noch was zu sagen. Ganz kurz. Und zwar, das ist ein sehr, sehr schönes kleines Indie-Spiel, was dem Publikum genügen wird, die sich daran erfreuen können, Räume zu erforschen. Ich habe sehr oft... ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie sowas Portal-Puzzle-mäßiges ist, so ein Ego-Puzzler, sondern die Spielmechanik ist tatsächlich sogar ein bisschen einfacher. Man muss tatsächlich nur den Raum durchqueren und es funktioniert also fast wie ein Ego-Jump'n'Run, wenn man so möchte. Aber die ganze Umgebung, die ist so diese riesigen kavernenartigen Konstruktionen und so und auch diese sehr, sehr diffuse Beleuchtung, das ergibt so ein richtig schönes, surreales Gesamtbild, was für Leute, die so Bock auf solche Raumerfahrungen haben, super spannend ist. Das wäre tatsächlich mal ein Spiel, das ich auch gerne mal mit mit Oculus Rift spielen wollen würde. Weil ich glaube, dann wird einem richtig schwindelig und man kotzt so richtig ab, weil die Räume einfach zu erschlagend sind. Ist aber wirklich ein sehr schönes Ding, was auch so mit Minimalismus-Elementen arbeitet und so. Ist aber kein Spiel, das sich im klassischen Sinn belohnt. Also es gibt jetzt keine großartige Geschichte da drin oder so und es gibt auch keine Punkte dafür, dass du das machst, sondern das ist halt so eine typische Raumerfahrung. Ich kann es aber sehr empfehlen, mir hat es sehr gefallen.
Ich kann leider keinen Podcast dazu empfehlen, weil du keinen dazu gemacht hast.
Fällt mir gerade auf. Stimmt. Stimmt. Ich weiß auch gar nicht, woran es lag. Also ich glaube, ich habe auch niemanden gefunden, der mit mir drüber reden wollte. Es ist sehr speziell. Wollte ich aber gerne hier erwähnen, weil das ragt auf jeden Fall bei den ganzen Indie-Produktionen dieses Jahr auch so raus. Also von den 325 Jump'n'Runs, die dieses Jahr auch rausgekommen sind, ist das wirklich mal eins. Das fand ich sehr, sehr spielenswert. Ist auch nicht so lang. Also es ist irgendwie, ich glaube, 3 Stunden oder so. Okay. Weiß nicht.
Dann, also könnten wir wirklich, der Markus Grundmann hat einen Artikel auf Superlevel dazu geschrieben, den werde ich jetzt provisorisch mal verlinken an der Stelle. Vielleicht magst du ja wirklich noch mit ihm drüber casten. Wer weiß.
Ist wirklich ein schönes Ding. Also gibt's,
dann kannst du Daniel noch aufholen, was alte Spiele angeht im Cast.
Gibt es auch nur auf Steam. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob PC oder Mac. Aber ein tolles Ding. Würde ich mir jetzt echt für die PS4 oder so wünschen, würde auch super gut in dieses ganze Indie-Programm reinpassen. Weil das, ich glaube, mit Controller und so macht das ja noch richtig Bock.
Ja, dann schaue ich es mir auch nochmal an, wenn es dann rauskommen würde. Also das ist tatsächlich was, was ich aktuell sehr begrüße, dass durchaus auch ältere Spiele einfach nochmal jetzt irgendwie für Konsolen gebracht werden. Also so The Forest war doch jetzt auch sowas, was jetzt irgendwie PS4 angekündigt wurde.
Oh ja,
Und das ist so gut. Das finde ich schon. Also ich bin einfach kein PC-Spieler, Punkt. Ich spiele lieber auf der Konsole. Und da freue ich mich immer sehr, wenn einfach solche Spiele, und The Swapper war eben so ein Beispiel, ein super tolles Spiel, und da fand ich das total cool, dass ich die Möglichkeit hatte, es auf der Vita oder beziehungsweise auf der PS3, PS4 gibt's glaube ich mittlerweile auch, kam dann noch ein bisschen später diese Version, dass ich das da auch noch spielen konnte, und deswegen hoffe ich zunehmend mehr drauf, dass das auch passiert. Und ganz ehrlich, über die ganzen Kack-PC-Spieler hätte ich jetzt fast gesagt, die sich da immer aufregen, aber das nützt euch auch, weil wenn je größer der mögliche Kreis an Kunden ist, den ein Entwickler erreichen kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie möglicherweise einen zweiten Teil machen können, dass die Studio nicht dicht machen müssen, weil sie nicht genug Geld verdienen haben auf dem PC. Also so dieses, wir mögen das nicht, wenn es auf Konsolen kommt und Kack-Konsolen und was ist ich was, dann kann man euch auch nicht mehr helfen, wenn ihr dann so denkt.
Ich habe jetzt gerade mal parallel recherchiert. Also ich sehe hier keine Konsolenankündigung auf der Webseite, aber es gibt tatsächlich Oculus Rift-Unterstützung. Scheiße, wie geil. Boah, dafür wird sich das echt lohnen. Das ist wirklich ein cooles Ding. Müssen wir den mal antwittern. Aber das basiert auf der Unreal Engine. Das könnte man eigentlich auch wahrscheinlich nicht mit so allzu großen Aufwand auch auf die PS4 bringen.
Dann kommt spätestens cool. Mit Project Morpheus wahrscheinlich.
Ja, mach mal, Schreib mal, hey, these German stupid podcast guys want a console edition, please, now.
Please hurry.
Ja, und now mit N-A-U.
Now. Genau.
Schön. Gut, das war's doch jetzt, oder?
Jetzt haben wir das erste Quartal, ja.
Achso, ja gut, ja, weil ich vorhin, und da stehen ja noch Sachen und so, und
ja, die habe ich falsch eingetragen. Die kommen gleich in der Folge 2.
Gut, dann haben wir es geschafft mit Q1. Und ja, wir hören uns morgen wieder mit April, Mai und Juni. Und dann merkt man auch, wie das Jahr so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Es ist jetzt nicht schlecht gestartet, aber durchaus auch nicht irgendwie, dass man sagt, wow, ein Knaller jagte den Nächsten.
Nagt den Nächsten?
Ja.
Alles klar, dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen, ne?
Jo.
Bis morgen.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.